Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 236. Es ist soweit, WrestleMania 35 ist Geschichte. Wir sprechen heute drüber. Es gibt den großen Rückblick zum größten Wrestling-Event des Jahres. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir da ist, wie schon in der Preview, der gute Kai. Wunderschönen guten Abend.
Wunderschönen guten Abend.
Und in der anderen Leitung, da ist der Christian Dürre von Computec und der PC Games. Wunderschönen guten Abend.
Guten Abend, ich freue mich sehr dabei zu sein. Ich habe nämlich lange, lange nicht mehr mit dem Kai gepodcastet.
Genau. Eigentlich können wir Olaf rausschmeißen und nur wir beide hier alleine. Wird es auch viel schöner.
Geil.
Endlich mal Qualität im Podcast, sage ich dazu nur.
So.
Ja. WrestleMania 35 haben wir alle uns angeschaut natürlich und es war ein langer Event. Es war eine lange Nacht oder ein langer Morgen. Ich glaube, wir waren uns diesmal fixen auch mal alle einig. Wir haben es, glaube ich, alle, also nicht nur wir beide, sondern auch David zum Beispiel, am nächsten Tag angeschaut. Kai, ich weiß, du machst immer um das WrestleMania-Wochenende ein großes Happening mit viel Alkohol, Wein, Vibe und Gesang. Wie war das bei dir?
Ja, ich war ja bei Tobi und wir haben auch gesagt, wir gucken die Kickoff-Show und schauen dann Mania am nächsten Tag. Also ich bin auch froh, ich habe es auch jetzt wirklich gemerkt, als ich dann NXT TakeOver geschaut habe und als ich dann in G1 Supercard reingeguckt habe. Ich finde, also wenn man, so irgendwann wirst du einfach automatisch müde, so 3 Uhr, 4 Uhr, da kommt so dieser Punkt. Und gerade bei Mania ist es irgendwie kacke, wenn du dann in einem Match bist und du hast automatisch bei einer Mania, gerade auch bei der Länge, irgendeine krasse Downtime drin. So das Frauen-Tech-Match oder irgendwelche anderen Sachen. Und wenn du da dann irgendwie müde wirst, weiß ich nicht, und dann geht der ganze Rest unter. Deswegen habe ich gedacht, nee, komm, du guckst das schön, wenn du ausgeschlafen bist und dann kannst du alles viel besser mitnehmen.
Ja, bei mir war es genauso. Ich habe auch die Kickoff-Show geschaut und habe dann auch wirklich zwar noch den Fernseher laufen lassen. Habe mir gedacht, ja, vielleicht schaffst du ja noch den Opener, aber ich bin schon während des Übergangs von der Kickoff-Show zur Maincard, bin ich schon eingeschlafen und habe irgendwann noch die Musik von Hulk Hogan so mitbekommen und dachte mir so, dann nur nach der Fernbedienung geangelt und den Fernseher ausgestellt. Chris, wie war es bei dir? Du hast auch heute geschaut, ne?
Ja, ich habe halt die Kickoff-Show live geschaut und das erste Match auf der Card.
Na, immerhin.
Auf der Main Card halt, das erste Match dann, ja.
Gut, das war jetzt auch nicht so lang, um es mal so zu sagen.
Nee, aber da konnte ich dann glücklich ins Bett gehen.
Das verständlich.
Ja. Geiselhaft beendet.
Ja, mal gucken, ne? Lass mal hier loslegen. Wir haben eine 2-stündige Kickoff-Show gehabt mit insgesamt 4 Matches. Einmal mehr durften die Cruiserweights den Anfang machen. Da gab es dann als Opening Contest Tony Nese gegen Champion Buddy Murphy. Die Jungs tun mir da ehrlich gesagt echt immer zwischen ein bisschen leid, weil natürlich das Stadion war noch nicht ganz besetzt, es war noch nicht richtig die Stimmung da. Die beiden haben ein solides Match abgeliefert, aber man hat irgendwie das Gefühl gehabt, eigentlich hat es keinen interessiert, oder Chris?
Ja, genau das. und ich muss auch zugeben, ich finde Buddy Murphy super, aber Tony Nese ist, der Typ ist halt so langweilig. Ich kann dir jetzt schon nicht mehr sagen, was in diesem Match groß passiert ist.
Da kommt immer so, was hast du so für ein Gimmick? Ja, also ich bin hier New Day und sowas. Ja, und du? Ja, ich habe ein 8-Pack. Ja, nee, ist ja geil. Das ist ein Gimmick. Kaufe ich. Aber das ist wirklich so ein bisschen das Problem. Ne? Du hast sie da reingeschickt und also es ist halt immer das Gleiche. Die beiden machen ein wirklich gutes Match. Ich hatte damit extrem viel Spaß. Also ich bin auch gerade großer Fan von diesen Knien, die ein Buddy Murphy immer zeigt und Tony Nese. Natürlich auch durch seine Finisher und so. Das ist ja alles so sehr Hard-Hitting. Und ich war da auch wirklich drin in dem Match, weil das auch so ein schönes Hin und Her war, aber ja, war halt irgendwie von einem halb vollen, halb leeren MetLife Stadium, ne?
Ja.
Aber man muss dazu sagen, selbst wenn es voll gewesen wäre, die Crowd war jetzt nicht wirklich die enthusiastischste.
Obwohl, ich finde, das ist aber auch schwierig, in diesen Stadien immer für Stimmung zu sorgen, allein weil auch generell ganz viel nach oben weggeht.
Ja, aber wenn du die direkt am Ring gesehen hast, das waren ja, also bis auf vielleicht bei 3 Matches oder so, waren das komplette Schnarchnasen.
Ja, man hat schon ein bisschen das Gefühl gehabt, dass das nur bei bestimmten Matches wirklich hochgekocht ist, was die Stimmung angeht. Insgesamt war es schon ein bisschen ruhiger. Und man hat natürlich auch gemerkt, dass so nach, also ich hatte den Eindruck, dass gerade so nach 2 Stunden in der Maincard, dass dann auch die Leute einfach sehr müde geworden sind und sich wirklich da, ich weiß gar nicht, was sie gemacht haben, aber sie waren wirklich dann auch nochmal deutlich leiser als zum Beispiel zu Beginn. Bei Seth Rollins gegen Brock Lesnar beispielsweise, fand ich, waren sie ganz gut dabei. Ja. Auch dann bei den darauffolgenden Matches, aber dann spätestens nach dem, also spätestens beim Women's Tag Team Title Match, da war dann echt auch die Luft raus. So.
Und das war auch stinke langweilig.
Nach Kofi gegen Bryan halt.
Da auch.
Wo sie noch gechantet haben. Danach war es halt vorbei.
Ja, absolut. Ansonsten hier Opening Contest, Cruiserweight Championship Match. Wie gesagt, das war ein gutes Cruiserweight Match mit einem nicht weiter überraschenden Sieger. Ich habe ja auch gesagt, dass hier Tony Nese eigentlich gewinnen müsste. Die Geschichte der beiden wurde gut aufgegriffen. Die haben gute Aktionen gezeigt. Vom 450 bis hin zu den ganzen Finishing Moves und Reverse Runner und ich weiß nicht was. Also das kann man sich total gut anschauen. Das war echt eigentlich ein gutes Match, um einen Pay-Per-View zu eröffnen. Nur dummerweise wie immer in den Rahmenbedingungen einer Kickoff-Show. Plus, ich meine, da gab es ja dann sogar noch für uns TV-Zuschauer auch noch eine Werbepause zwischen. Also eine Splitscreen-Werbepause, was einen dann ja komplett in die Eier tritt. Ja,
das ist auch einfach frech, ne? Also du guckst die Kickoff-Show, so, die dich ja irgendwie heiß machen soll auf die Events, wo du sowieso fast kein Wrestling drin hast gefühlt, obwohl es hier eigentlich schon wirklich viel war im Vergleich zu sonstigen Kickoff-Shows. Und dann zeigen die, wenn schon ein Match läuft, ne? Sonst labert er die ganze Zeit irgendeinen scheiß Jonathan Coachman oder diese andere Typ, Afro-Typ da, dieser Sam Roberts, den ich eh hasse.
Weißt du, oder das ist der mit der Frisur von Krusty dem Clown, oder?
Ja, oder dieser Affe mit seinen kurzen Hosen, ne? Aber im Match zeigst du dann Werbung.
Ja, ich fand das auch sehr respektlos den Cruiserweights gegenüber. Und ich meine, die wussten das offensichtlich, weil sie dann ja sofort in so eine Ruhephase quasi im Match gegangen sind. Aber trotzdem, das nimmt ja auch so für den TV-Zuschauer komplett die Lust aus dem Match heraus. Und ist ja auch einfach ein klarer Fingerzeig. So, nee, also eigentlich, so wichtig ist der Kampf hier nicht. Es geht nur um einen von unseren Titeln, scheiß drauf. Naja.
Ganz kurz noch, wo Kai gerade den Affen mit den kurzen Hosen angesprochen hat. Ich soll von dem Kollegen David ausrichten, dass Sakko und kurze Hose zusammen scheiße aussieht.
Genau, schöne Grüße an David.
Trage ich bei der nächsten WXW-Show. Das
hat er noch in der Nacht in unseren Chat reingeschrieben. Naja, wie gesagt, Tony Nese, neuer 205 Live Champion. Ist erstmal der Tipp, was glaubt ihr, wie lange bleibt Buddy Murphy noch bei 205 Live? Wird er hochbefördert? Kai, was denkst du?
Ja, also gehe ich von aus. Also warum sollen sie ihn sonst den Titel abnehmen, ne? Vielleicht sogar heute oder morgen.
Ja. Chris?
Muss. Ja. Also, was will man sonst mit ihm bei 205 Live machen? Der Typ ist, der hat den Look von einem Topstar, der hat eine geile Ausstrahlung. Bitte zu SmackDown und den kann ich mir sehr gut so als Midcard-Champion auch vorstellen, wenn Joe dann irgendwann mit den Titel droppt.
Ja, bin ich komplett bei dir. Dann kommen wir zum nächsten Match und das war natürlich die Damen-Battle Royale. Ganz wichtiges Match, darf man hier nicht außer Acht lassen. Ich fand's furchtbar. Ich fand die Schlussphase fand ich okay, aber die Anfangsphase, das war ja, als wenn du einen Fuchs in den Hühnerstall wirfst und du hast nur lauter Gekreische die ganze Zeit. Das fand ich absolut grauenvoll, inklusive der Geschichte, als da, wie heißt sie? Wie heißt hier unsere kleine Irre von Sanity?
Nikki Cross.
Genau, als Nikki Cross Maria durch die Gegend gejagt hat in der Mitte des Rings. So, was ist denn das? Zum Ende wurde es besser. Aber Kai, ich glaube, das war jetzt nichts, was man unbedingt gesehen haben muss. Oder wie hast du das gesehen?
Nee, also das ist, wir sagen mal, wie es ist, das war einfach komplett scheiße. Also das ganze Match war große, große Scheiße. Das war langweilig, das hat keinen Spaß gemacht. Das war dieses typische Frauen-Kreisch-Wrestling, also das so ein bisschen Diven-Wrestling, ne? Natürlich hast du auch hier und da mal irgendwie ein paar coole Moves drin oder sowas. Aber auch dann zeigt irgendwie eine Ember Moon Eclipse und er ist dann auch irgendwie halb gebotcht, gesellt. Und dann ist da noch eine Lana bei. Also das war alles nix, sind wir mal ganz ehrlich.
Chris, du als alter Freund des Damenwrestlings.
Ich bin ein Freund des Damenwrestlings, aber das war scheiße.
Also das wollte ich auch gar nicht damit ausdrücken übrigens.
Das war halt wirklich, als würde man eine Folge Botche Mania sehen, nur ohne Schnitte. Das ist furchtbar. Und Lana, also wirklich, dass die einen Meter gerade auslaufen kann, ohne sich die Knöchel zu brechen, ist ja wirklich alles. Furchtbar.
Also für mich hat der Kampf so ein bisschen Fahrt aufgenommen, als es diesen Teil mit der Riot Squad gegeben hat, die dann so nach und nach Leute eliminiert hat. Das fand ich ganz okay. Das Finale fand ich so leidlich in Ordnung. Ich weiß, Shaggy wird begeistert sein, weil Sonja so lange durchgehalten hat. Aber trotzdem, und dann auch Sarah Logan dann am Ende gegen Carmella, wo sich dann Carmella draußen versteckt hat. Finde ich gar keine so schlechte Idee. Das kann man ja durchaus machen und das passt ja auch zu einem Charakter wie Carmella. Aber das Ulkige ist ja, dass man dann diesen Gag, mit dem man versteckt sich und taucht dann zum Ende hin wieder auf, dass man es dann nochmal in der Männer-Battle Royale wieder aufgegriffen hat, so nach dem Motto, ey, das hat doch schon einmal so gut funktioniert, komm, wir machen es gleich nochmal.
Naja, also, die WWE denkt halt, die Fans haben die Aufmerksamkeitsspanne von der Stubenfliege, denn sonst würden sie ja nicht bei jeder Show, ob jetzt bei Mania oder bei Raw, dann immer Einblendungen machen, seconds ago. Ja,
ja stimmt.
Oh, ja, ich kann mich nicht dran erinnern, dass vor 5 Sekunden Ric Flair von Batista niedergeschlagen wurde.
Ja, das ist richtig. Auf jeden Fall das auch wiederum ein Match, was man nicht unbedingt gesehen haben muss. Ich fand die Kickoff-Show ohnehin, da werden wir gleich auch nochmal ganz kurz zum Abschluss drüber sprechen, dann kann ich ja schon mal vorwegnehmen, nicht so, ich fand die nicht so beeindruckend oder auch motivierend, um mir unbedingt WrestleMania anzuschauen. Das finde ich war sehr viel Füllmaterial.
Das war, du hast wirklich gemerkt, dieses, ja komm hier, ihr dürft mal ganz kurz auf die Card und jetzt, aber interessiert doch ganz ehrlich keinen.
Ja.
Nochmal ganz kurz, bevor du jetzt irgendwie zu einem anderen Match kommst, was hat eigentlich Asuka verbrochen?
Ja, also, weiß man nicht.
Hat die irgendwas falsch gemacht? Dann wird die da rausgeschmissen, ist super unwichtig. Eigentlich so als eine von den wenigen, wo man sagt, ja, die könnte das Ding gewinnen. Auch wenn es, also, sind wir ehrlich, der Sieg dieser Battle Royale, der ist so wichtig, der ist in 2 Tagen wieder vergessen. Aber, ja, also weiß ich nicht. Ich finde das ganz komisch, dass dann da irgendwie eine Asuka rausgeschmissen wird und eine Carmella gewinnt. So, warum? Keine Ahnung. Gibt mir nichts.
Fürs Dance Break. Oder so, was es ja dann auch später noch gegeben hat. Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Ich fand es auch merkwürdig. War ja auch fest davon ausgegangen, dass Asuka das Ding hier gewinnt. Kann ich dir nicht sagen. Weiß ich nicht. Vielleicht wollte man für eine kleine Überraschung sorgen, schon vom Anfang weg irgendwie. Naja, machen wir weiter. Raw Tag Team Title Match gab es danach zwischen den Champions The Revival und Zack Ryder und Curt Hawkins. Kai, wir haben es noch in der Preview angesprochen. Dann gab es das tatsächlich. Match an sich geht für mich in Ordnung. Ich finde, das war ein relativ formelhaftes Take-Team-Match, wo ja wirklich auch ein Zack Ryder lange Zeit bearbeitet worden ist, ehe es dann am Ende ja das große Durcheinander gegeben hat. Mir haben Revival wieder super gut gefallen. Im Gegenzug muss ich sagen, warum Zack Ryder und Curt Hawkins? Kai, wie glücklich bist du mit dieser Geschichte und war das für dich ein WrestleMania-Moment, wie ich es jetzt schon gelesen habe?
Also ich fand es auf jeden Fall lustig, ne, weil Curt Hawkins so, ja, so die Streak ist jetzt beendet. Ich habe auch gesagt, pass auf, nach den 270 Niederlagen kommen jetzt 270 Siege in Folge. Ich bin mir sicher. Das Problem ist natürlich nur, dass auch viele gesagt haben, oh ja, hier Curt Hawkins, so ja, warum nicht? Die andere Sache ist ja, dass Dash Wilder, um es in der aktiven Sprache oder in der aktuellen Sprache zu sagen, am Samstag ja ziemlicher Ehrenmann war, Grüße an David, nachdem er diesen tollen Bret Hart-Tackler einfach mal ganz ungeniert einen so in die Fresse gezimmert hat und also das ganze Internet danach gesagt hat, okay, wir lieben Dash Wilder. So, also ich weiß noch, wie das dann, ich habe das da gelesen und alle waren so, hä, was ist denn da passiert, ganz komisch oder so. Und dann siehst du, wie dieser Typ rausgezogen wird und Dash Wilder einfach mal ganz locker in die Fresse haut und auf einmal alle so, Mann, Dash Wilder, so ein geiler Typ. Also, das fand ich schon sehr schön. Deswegen schade eigentlich.
Ja. Chris, wie ist deine Einstellung hier zu dem Titelwechsel und zu dem Match an sich?
Ja, ein schlechter Witz. das Match halt, wie du schon sagtest, formelhaftes Tag-Team-Match, hätte man so auch mal eben bei Raw bringen können. Aber, The Revival, der Title Run hat sich echt gelohnt, muss man mal sagen. Nichts gebacken bekommen. Sehen aus wie die letzten Deppen, obwohl sie die Titel hatten. Und jetzt haben wir wieder, ja, eine Jobber-Squad als Champions. So wertet man halt wirklich die Titel auf. Man kann mal Comedy-Wrestling mit Titeln aufstocken, aber dann jetzt das irgendwie das B-Team kommt mir so vor, als wäre es vor 2 Wochen Champion gewesen, auch weil die Titel eh schon so egal sind. Und jetzt Curt Hawkins und Zack Ryder, für die sich eigentlich kein Schwanz interessiert. Boah.
Also ich habe ja tatsächlich ganz oft gelesen, dass das hier so ein Feel-Good-Moment gewesen wäre für die beiden, ne? Die beiden Freunde, die so hart gearbeitet haben. Für mich nicht. Mir sind die halt beide Wumpe. Ich halte auch Curt Hawkins, vielleicht mache ich mich da jetzt ein bisschen unbeliebt. Der hat zwar ein bisschen mehr Charisma irgendwie, aber ich finde den als Wrestler unfassbar stereotyp und generisch, genauso wie auch ein Zack Ryder. Ich kann diesen ganzen Hype, der durchaus ja auch im Internet kursiert, weil es halt zwei lustige Gesellen sind. Ich glaube, das sind zwei super nette Typen, aber ich finde die total austauschbar. Und wie Chris gerade schon gesagt hat, also, ne, das ist auch nichts, was mich jetzt irgendwie da dazu bewegt, irgendwie da die Emotionen zu investieren. Ja, so ist es halt. Kai, du wolltest gerade noch irgendwas ausführen.
Ich kann mir auch vorstellen, dass die jetzt die Titel bei Raw direkt wieder verlieren.
Ja.
Also so ähnlich wie Zack Ryder damals.
Ja, gut möglich. Auf jeden Fall.
Das hat mich damals auch schon aufgeregt.
Da war ich ja live dabei, als Zack Ryder hier das Leitermatch gewonnen hat. Und ich habe da auch gesehen, dass sich Leute da mega drüber gefreut haben. Und ich so, Warum? Ich verstehe es nicht, aber...
Da wurde ich tatsächlich auch gespoilert, ne? Da bin ich nämlich vor dem Match ins Bett gegangen, da hatte ich auch nur die Kickoff-Show live geschaut und Kollege Ben damals hatte das live durchgezogen, die Mania, und der meinte so, oh ja, dann will ich dich nicht spoilern. Ich so, ah, willst du mir nicht sagen, dass Zack Ryder den Titel gewonnen hat? Und er so, wie, ich dachte, du hast nicht geschaut. Und ich dachte, was?
Fuck.
Ja, naja. Wie dem auch sei. Auf jeden Fall, das Tag Team Match hier an sich war, wie gesagt, das war okay, aber es war jetzt auch nicht so was Besonderes, muss ich ehrlich sagen. Es gab auf jeden Fall neue Tag Team Champions. Zack Ryder und Kurt Hawkins haben sich das Ding hier geholt. Ne? Für den Moment, manche mögen das, manche mögen es nicht. Ich glaube, wir sind hier uns irgendwie relativ einig, dass es nicht so geil war, aber schauen wir mal, wie sich die Sache weiterentwickelt, weil ich glaube auch nicht, dass die jetzt Ewigkeiten die Titel halten werden. Insofern, Schwamm drüber. Dann gab es das nächste epochale Match, die Andre the Giant Memorial Battle Royal. Und Kai, wo du gerade schon gesagt hast, irgendwie, wem hat denn hier Asuka irgendwie was angetan? Wem hätte dann bitteschön EC3 was angetan, der irgendwie als Nummer 3 hier rausgeflogen ist und der kompletten...
Ja, also EC3 macht doch Sinn. Ist das Problem nicht.
Ja, also auch hier, das war eine Battle Royale im Schnelldurchlauf so ein bisschen, 10 Minuten 30. Weiß ich nicht, da waren hier und da ein paar nette Spots dabei, allen voran natürlich diese Geschichte mit Harper und Ali dann zum Ende, wo sie Ali fast getötet haben.
Oh, das war böse.
Aber so insgesamt, ich fand dieses Ende mit den beiden Comedians da, fand ich grauenvoll. Ein Braun Strowman sieht wieder aus wie ein Depp, also immer mehr wie ein Depp.
Abgesehen vom Körperlichen, wo der jetzt nochmal viel krasser geworden ist. Also der hat jetzt ordentlich
abgenommen, ne?
Genau, nochmal ein bisschen krasser definiert. Das sieht man schon, ne? Also Respekt.
Ja, das schon, aber ansonsten so vom Match her, Kai, hatte ich das hier mitgenommen?
Ach, ist einfach traurig, dass dann die Hardys da irgendwie drin sind. Wenn du überlegst, dass die da vor 2 Manias wiedergekommen sind. Aber gut, letztes Jahr war auch ein Metall in der Battle Royale, von daher.
Hat die gewonnen,
übrigens. Ja, mit Bray Wyatt, nicht zu vergessen, ja. Ganz wichtig. ja, also, keine Ahnung. Von daher so, das ist das vielleicht der Moment, was ist das vielleicht so für die Mainstream-Crowd dann irgendwas? Wo du sagen so, ach, guck mal, das sind ja die zwei Hosts von da, die sind da auch bei. Und keine Ahnung, dass man das irgendwie verknüpft. Aber so, für alle Fans, also die ganze Kickoff-Show war doch für jeden, der in den WrestleMania-Ding drin war, scheiße, oder? Also, man muss auch sagen, so immerhin, dann haben sie jetzt alles, was schlecht war, in die Kickoff-Show gepackt und danach konnte es halt gut werden, ne? Aber so für jeden, der jetzt wirklich sagt, oh Mann, ich habe richtig Bock auf Mania, also da hat doch die Kickoff-Show eher gedämpft.
Ja, also bei mir auf jeden Fall. Das hat mich bei mir dafür gesorgt, dass ich schon in der Kickoff-Show wirklich mir zu kämpfen hatte, dass ich nicht irgendwann einschlafe. Chris, wie ist hier dein Fazit zu diesem Match und zur Kickoff-Show?
Zu dem Match hat mich nicht die Bohne interessiert und ich fand es schon vor dem Start scheiße, als ich gesehen habe, dass Kevin Owens noch nicht mal da mitmachen darf und habe im Strahl gekotzt, wie man dieses Comeback, was halt vor ein paar Wochen war, so in den Sand setzen kann. Klar wurden sie von dieser Kofi-Mania überrascht, aber also bitte, für Owens dann nirgendwo einen Platz finden, noch nicht mal in der Battle Royale, also echt am Arsch lecken.
Aber ganz im Ernst, wärst du nicht genauso abgefuckt gewesen, wenn er jetzt in der Battle Royale gewesen wäre und irgendwie als...
Nein, die hätte er ja gewonnen.
Also, aber da hättest du gesagt wahrscheinlich, er hat ja eigentlich auch Besseres verdient, als hier die blöde Battle Royale.
Ja, natürlich, aber ich lieber ihn da sehen, als ihn gar nicht sehen. Ja?
Ja.
Aber dafür diese zwei Hirnis da.
Ja.
Ey, fuck off, echt.
Ich bin ja wenigstens froh, dass sie nicht gewonnen haben.
Ja.
Ja,
also weil ich hätte mir auch wirklich denken können, dass sie dann sagen, oh, hier ist der Moment, wo dann die Hardys da Braun ziehen und dass der dann rausgezogen, also ich hätte mir das auch ohne Probleme vorstellen können, ne?
Ich habe auch, ganz kurze Zeit habe ich wirklich auch da gebangt, als die Hardys ihn da versucht haben, drüber zu ziehen und, aber also das,
Komm, lass mal über Kickoff-Show war scheiße, können wir mit der Main-Show anfangen?
Ja. Lass uns das bitte machen, die Kickoff-Show war wirklich scheiße.
Ja. Und vor allen Dingen, ist euch aufgefallen, dass Jonathan Coachman auch fast dieselbe Anmoderation für die zweite Stunde, die ja dann irgendwie auf dem USA-Network lief, benutzt hat, also er hat dieselbe Anmoderation benutzt wie quasi in der ersten Stunde. Das fand ich auch schon ein bisschen frech.
Ja, ist Profi.
Naja. Ja, ich mach eigentlich bei jeder Headlock-Ausgabe.
Deswegen ja, so, da schützt sie auch keiner. Also lass mal den Coachman in Ruhe.
Ja, na gut.
Ich finde Coachman sowieso überschätzt.
Ja, ich finde ihn ganz okay, aber jetzt auch nicht so gut, sagen wir es mal so. Egal.
Und daneben Ronald McDonald geht mir auch immer auf den Sack.
So, weiter. Oh, ja. Jetzt sei mal nicht so negativ, Chris, hier. Sei mal ein bisschen fröhlich.
Ja, deswegen haben wir das danach wurde ich fröhlich. Danach
okay, wurde also, ich fröhlich. Ich wollte mich jetzt gerade überleiten, weil die gute Alexa war ja der Host von WrestleMania. Und das ist ja garantiert etwas, was dich freut. Du und Alexa, ihr habt ja eine innige Freundschaft, Chris.
Ja, absolut. Ja, ja dann, Details werde ich hier nicht erzählen. nein, klar. Aber nee, mal ganz ernsthaft. Wozu braucht WrestleMania einen Host?
Das ja, der ich keine kreiert Ahnung. Hat mit dem Fingerschnipsen WrestleMania-Moments, hast du nicht aufgepasst?
Das ist halt einfach immer albern. Und als dann halt noch der Rassistenrentner rauskam, boah.
Ah, ich fand das ganz witzig.
Ja,
also ich muss leider sagen, da bin ich dann auch so ein bisschen zu sehr 90er-Kind. Ich habe mich dann da schon wieder so ein bisschen ertappt dabei, dass ich trotzdem vor eine Sekunde grinsen musste.
Wie Olaf so vor der Fernseher mitgepostet hat.
Ja, genau. Ich habe da erst mein
Shirt zerrissen. Dein Schlafanzug-Oberteil.
Genau. Meine Freundin hat mich ganz verwirrt angeguckt. Warum? Ich habe gedacht, Hulk Hogan. Ja? Hulk Hogan.
Guck mal, Mama, ich bin Hulk Hogan. Du guckst ja gar nicht.
Ja, deswegen, ich habe mir jetzt auch den Bart anders rasiert.
Gefärbt.
Weil ich meinen Held wieder gesehen habe. Ja. Naja, und die Promo von Hogan war jetzt auch nicht besonders. Ich fand es aber dann trotzdem ganz witzig. Wir haben immerhin mal gesehen, wie Paul Heyman zu I'm a Real American in den Ring gekommen ist.
Das war das einzig Coole. Und ich habe mich auch ein bisschen gefreut, weil ich habe mir schon im Vorfeld gedacht, das Universal Title Match wird dann der Opener. Weil dann kann Brock früher nach Hause gehen, wo er schon dann nicht im Main Event steht.
Ich muss sagen, ich fand das aber extrem geil gemacht, wenn so Paul Heyman sagt, ganz ehrlich, wenn ich im Main Event bin, so komm, dann mach fertig jetzt. Also, ich mochte das irgendwie.
Ja, passt halt.
Ja, aber wirklich, ne? Und außerdem, ja. Also, das ist schon heftig, wenn du eine WrestleMania mit dem Universal Title Match eröffnest, oder? Also, das ist ja schon eine Hausnummer.
Insgesamt sehr gut. Ich finde, das hat sehr gut gepasst. Also, sowohl in der Argumentation, auch dass er gesagt hat, hier, wir haben keinen Bock, uns hier den ganzen Kram anzugucken. Wie kommen wir jetzt hier hin? Wie verteidigen? Und dann fahren wir wieder nach Hause und haben unsere Ruhe.
Fahren nach Vegas dann hier zu der UFC.
Ja, genau, schon nach Vegas. Ne? Ja, stimmt, ja.
Und gehen da mal richtig kämpfen.
Ja. Das war schon gut.
Ja.
Er soll jetzt aber auch bitte trotzdem nach Vegas fahren. Braucht nicht wiederkommen.
Nee, kann ruhig gehen.
Jetzt kommt natürlich dann die Gretchenfrage. Wie hat euch denn das Match gefallen? Weil es war ja kein wirkliches Match, es waren ja wirklich nur 2 Minuten 33. Erstmal diese Phase, wo Brock Lesnar den guten Seth Rollins aufs Übelste verdroschen hat, inklusive ihn einmal gegen die VR-Kamera geworfen hat und Seth Rollins daraufhin den Abdruck dieser Kamera die ganze Zeit auf dem Rücken hinter sich hergetragen hat.
Ja, weißt du, das ist halt auch Brock Lesnar, ist so ein Arschloch, ne? Jeder achtet darauf, wo er seinen Gegner da reinwirft in die Absperrung, nur Lesnar donnert den da voll in diese Kamera rein, ne?
Oh. Konsequent.
Ja.
Ja.
Ja, inklusive der Kommentatoren und solche Sachen. Also,
das war Carsten Schäfer, das war ja auch Teil des Matches, ne?
Ja. Naja, also das war, ist eben auch sehr Brock-mäßig, ne? Sehr unkontrolliert, aber passt natürlich auch zu seiner Persona.
Ja, aber das muss man jetzt auch nicht irgendwie schönreden. Das ist halt auch, dem ist das halt auch scheißegal.
Ja, natürlich.
Ich glaube nicht, dass das geplant war, denn das war halt wirklich böse.
Nein, natürlich nicht. Ja. Das war einfach gemacht.
Ja. Aber sonst, Match war es nicht, aber sagen wir es mal so, das Ende hat alles rausgerissen und das war eigentlich alles, was man sehen wollte, dass aber Brock diesen Titel verliert.
Die Sache ist doch wirklich, dass man, nachdem alle gesagt haben, okay, Rollins holt das Ding, also nach dem Rumble haben ja alle gesagt, okay, Rollins, komm, der wird jetzt Universal Title, ach, der wird jetzt Universal Champion, haben dann vor Mania alle gesagt, ja, okay, Lesnar verteidigt. Und als es dann auch anfing, wo dann Rollins in den Ring ging und dann das Knie bekommen hat und dann hier ein F5 und da komplett zerstört wurde, da dachte ich mir, alles klar, der macht dann jetzt irgendwie in 30 Sekunden fertig und das war's dann.
Ja.
Also ich hatte da wirklich sehr, sehr, sehr große Angst, dass dann der Tipp oder der Pick von allen mit Lesnar wirklich wahr wird. Und das ist jetzt meine Frage an dich, Olaf, nochmal bist du ja der Fragensteller. Wir haben ja noch in der Preview drüber geredet. Was ist denn jetzt mit dem Low Blow von Rollins? Also facehaft war es nicht, ne? Aber im Endeffekt ist es auch egal, weil das Ergebnis zählt.
Ja, also man hat natürlich das ja quasi so ein bisschen vorweggenommen bei Raw, dass da auch Rollins, egal wie gut und ehrenhaft er sein mag, dann ja trotzdem auf die unlautere Mittel hier zurückgreift. Richtig geil war das nicht, aber mein Gott, es passt dann eben auch zur Geschichte. Die Frage ist natürlich jetzt, ob man daraus dann wiederum eine weitere Fortsetzung macht. Man weiß ja nie genau, wann und wie Brock Lesnar wieder auftaucht.
Ja, aber es gibt ja keine automatischen Rematches mehr. Ne? Man muss sich auch an die Regeln halten. Brock Lesnar fängt jetzt ganz unten wieder an.
Man kann natürlich jetzt auch sagen, er hat hier Cheap Shot und so.
Nee, da gibt schön jetzt hier ein Turnier und dann auch erstmal gegen Jinder Mahal erste Runde. Dann kann Brock Lesnar mal gucken, was ich noch beweisen kann.
Nee, also ich muss sagen, das war ja, wie gesagt, das war ja kein richtiges Match. Es war ja erstmal Zerstörung und dann war es ja drei Stomps oder beziehungsweise ein Ref-Bump, ein Cheap-Shot und dann drei Stomps und dann war es die Geschichte. Aber es hat immer bei mir dafür gesorgt, dass ich richtig Bock und auf die WrestleMania hatte und das hat mich gut in die Card reingeholt.
Ich hatte aber auch trotzdem viel Spannung, weil ich habe gesehen, okay, ja. Erster Stomp, ja, der pinnt nicht, scheiße. Okay, zweiter Stomp, der pinnt nicht. Und als er dann zum dritten gegangen ist, dachte ich, ja, jetzt gibt's so ähnlich wie damals, als er eingecashed hat. Jetzt läuft er zum dritten Stomp an, wird dann in F5 abgefangen und dann ist vorbei. Also ich hatte trotzdem bei jedem Stomp so dieses, bitte nicht kontern, bitte nicht kontern, bitte nicht kontern. Und auch als er dann zum Cover gegangen ist, dachte ich so, ja, okay, jetzt kommt er halt raus, weil es ist Brock Lesnar. Also das war so trotzdem irgendwie surreal, dass dann der Three-Count durchging.
Ich bin halt echt aufgesprungen, als der Three-Count
durchging. Ich auch, also wirklich.
Ja,
also,
ich auch. So,
yes! Und dann ja.
Ich kam mir auch ein bisschen doof vor in meinem zerrissenen
Schlafanzug-T-Shirt.
Ja. Genau. Als ich da die Arme hochgerissen habe und dann das Schlafanzug-Oberteil ausgezogen habe und dann geschwenkt habe wie den Gürtel, ne, von Seth Rollins. Naja.
Das war ganz wir saßen dann jetzt zu dritt vor dem Fernseher, ne, und haben dann dann hat er Rollins gefeiert und wir saßen dann so, schwing den Titel, wann schwingt er eigentlich seinen Titel? Warum schwingt er den Titel nicht? Und als das dann gemacht hat, wir alle so, ja, dann macht das.
Aber die Crowd ja auch, ich habe auch drauf gewartet und die Crowd ja anscheinend auch und als es dann kam, also, ja, endlich.
Da ist nur einer von uns, nur einer fürs Volk.
Nein, das war schon ein guter Moment, wie gesagt, es war kein Match und jetzt muss man einfach mal sehen, wohin der Weg dann da führt, ne? Also Seth Rollins ist jetzt Universal Champion und auch den hat man jetzt in den letzten Wochen ja nicht besonders gut aufgebaut. Ich bin mal gespannt, wie man ihn jetzt da wirklich darstellt, um es einfach mal so zu
sagen.
Bei
Raw gibt es das Match gegen Roman.
Wenn ein Gegner hat, der auch da ist, dann geht das ja auch einfacher.
Ja. Ja. Aber der Charakter braucht halt auch noch ein bisschen Tiefe und so. Aber schauen wir einfach mal. Ich bin erstmal froh, dass der Titel von Brock Lesnar weg ist. Ja. Das ist nämlich auch was ganz Wichtiges und dass der Gürtel jetzt immer da sein wird. Und das reicht dann schon. Und das hat, wie gesagt, mir erstmal Lust auf mehr gemacht. Und ich war dann auch tatsächlich überrascht, dass wir dann als zweites Match dann auch gleich AJ Styles gegen Randy Orton hier gesehen haben. Das hatte ich in meinem persönlichen Fantasy-Booking ein bisschen weiter hinten angesiedelt. Kai, das war ja eins deiner, deiner Hidden Gems so ein bisschen. Du hast ja ein bisschen gehofft, dass das hier einen so ein Sleeper-Match wird, so ein Match des Abends, mit dem keiner gerechnet hat. Wie hast du hier den Kampf gesehen?
Ich bin ehrlich, ich habe mehr erwartet. Also natürlich auch, du hast ja auch gesagt, dass Randy Orton gewinnt. Ich habe zwar trotzdem auf AJ getippt, aber ich dachte auch so, ja, es gibt irgendwie diesen Mania-RKO, nenne ich es mal. Das hat à la Randy Orton natürlich sehr lange gebraucht, um irgendwie an Fahrt aufzunehmen. So die letzten Minuten fand ich dann auch wirklich gut. Da waren ja auch schlaue Sachen drin, zum Beispiel, wo dann Styles zum Phenomenal Forearm springen will, aber dann wieder zurückspringt und dann irgendwie antizipiert, dass dann Randy den RKO ansetzt und dann den 450 zeigt. Da war ja viel Gutes dabei, aber du hattest auch gerade durch so Randy Orton Rest Holds und Orton Storms sehr viel Downtime in diesem Match. Mhm. Also irgendwie, dass dann von den 16 Minuten gefühlt 8 Minuten gewrestelt wurde.
Ja, es hat eben nie so diesen zweiten Gang, den hat es irgendwie nie gegeben, sondern das war alles in Ordnung und es war auch irgendwie spannend, aber es war eben jetzt nie so, dass es dann über dieses, ja, das ist gut, hinausgekommen ist. Chris, ich weiß, du bist, glaube ich, kein großer Freund von Randy Orton. Wie hast du hier den Kampf gesehen?
Ja, ich bin kein großer Freund von Randy Orton, aber ich habe ja auch im Vorfeld gesagt, das könnte echt gut werden. Ich fand das Match seltsam. Das war eigentlich, also was sie da gemacht haben, das war handwerklich alles gut und es hatte ein paar schöne Szenen und Kontersequenzen und sie haben sehr, sehr schön damit gespielt, dass jeder eigentlich gesagt hat, da kommt der Phenomenal Vorarm, der in den RKO springt rein und Randy gewinnt das Ding. Haben sie echt gut gemacht, aber ich fand, das Match hatte irgendwie keine richtige Struktur, also es war nicht so geführt, dass es sich aufbaut bis zu einem Höhepunkt, wo dann halt auch wirklich was passiert und alle jubeln oder buhen können oder was auch immer. Das ist einfach so.
Das war halt immer Move
Pause. Ist einfach so vor sich hingeplätschert.
Move Pause.
Ja, das mit den Pausen fand ich da gar nicht so schlimm. Das hat mich bei Batze gegen Triple H mehr rausgerissen. Aber irgendwie, das ist einfach, es war halt irgendwie da und ist gelaufen und war auch nicht schlecht, aber nichts, was einem so lange im Gedächtnis bleibt.
Ja, bin ich komplett dabei. Also, das war ein, genau wie du gesagt hast, war ein handwerklich gutes Match, genauso wie Kai gerade erwähnt hat, es gab gute Kontersequenzen, es war auch diese Geschichte, die war da, aber für mich hat auch dieser, für mich haben die Nearfalls gefehlt, für mich hat ein bisschen Dramatik und Emotion gefehlt, ja. Aber das unterscheidet dann eben ein gutes Match von einem sehr guten Match und deswegen war das hier nur okay, aber es war trotzdem unterhaltsam und trotzdem auch ein gutes zweites Match des Abends, das muss man auch sagen. Ja. Es war in Ordnung, da kann man sich nicht beschweren.
Darf ich kurz was anmerken? Und mit diesem Match begann dann der große Smackdown-Block dieses Pay-Per-Views.
Weil man aber auch sagen muss,
es war gefühlt nur Smackdown dann über Stunden.
Die ersten Matches, aber also so generell so der Anfang der Card, da war ja wirklich nur Hit nach Hit nach Hit, wo wir eigentlich, ich weiß noch, wo wir in der Preview gesagt haben, ja, du musst dich erst so durch die langweiligen Matches quälen, bis du dann am Ende zu den guten kommst. Aber die haben ja am Anfang nur rausgefeuert.
Also ja, das war letztes Jahr aber auch so.
Ja, das stimmt, aber also gerade so, wenn du auf die Card angeguckt hast, haben wir auch in der Preview gesagt, ja, du musst dich halt am Anfang so durch die langweiligen Matches quälen, bis du dann am Ende zu den wirklich guten kommst. Aber die haben ja hier direkt, also ich fand, die Matchcard war gut aufgebaut.
Das fand ich anfangs auch und dann sind wir hier zum Ende hingekommen und dann habe ich mir gedacht so, boah,
ja, das stimmt.
Reigns, McIntyre, Triple H, Batista und Corbin gegen Angle alle hintereinander zu setzen, so schwierig. Also das war echt auch so eine Stunde für mich, die da echt langsam verging und wo ich dann auch wirklich noch mal kurz auf die Pause-Taste gedrückt habe und geguckt habe, wie lange geht denn das jetzt eigentlich noch so? Und oh, ist ja immer noch. Und da ist ja noch so ein Kampf und ich habe zwischendurch auch sogar ganz vergessen, dass wir ja auch noch Triple H gegen Batista irgendwie auf der Karte
hatten. Also ich fand's
am Anfang. Ja, ich fand's am Anfang, hatte ich auch gedacht, so, boah, die ist ja echt cool aufgebaut, eben auch, weil du diese Wechsel gehabt hast zwischen den schnellen, spektakulären Matches, dann auch mal sowas Ruhigeres, wo du mal runterkommen kannst. Und das war am Anfang gut. Und dann am Ende hast du dann einfach so einen Block voller, ich sag's jetzt mal ganz, ganz böse, voller Langeweile. Und da gehören diese drei Matches, die ich gerade genannt habe, für mich leider dazu, wenn auch mit Qualitätsschwankungen nach oben und unten. Aber da hat mir dann irgendwas gefehlt gegen Ende.
Hat es übrigens
naja, machst du nichts.
Komm, bevor wir jetzt gleich zum nächsten Match kommen, dass ganz viele Leute sich in dem Orton Styles Match beschwert haben, dass sie nicht sehen konnten.
Wegen dem Scheinwerfer.
Weil die Scheinwerfer ganz, ganz kacke eingestellt waren, dass teilweise ganze Blöcke nicht sehen konnten. Mhm. Was natürlich auch irgendwie Käse ist, wenn du sagst, okay, ich flieg da vielleicht hin, zahl $500 für ein Mania-Ticket und sehe dann mal einfach gar nichts.
Ja, aber das kann einem ja tatsächlich auch bei so Veranstaltungen passieren. Das ist mir auch schon mal so gegangen. Ich glaube, selbst bei der WXW ist mir das schon mal passiert, dass man dann irgendwie zur Crew rennen und sagen, ey, könnt ihr mal den einen Scheinwerfer ein bisschen drehen? Der knallt mir die ganze Zeit hier mitten ins Gesicht und so. Zum Glück hat man es ja dann auch bei WWE geändert. Aber ja, das ist da auch so vorgekommen. Naja. Nächstes Match, da gab es nämlich, erstmal gab es natürlich noch hier, wo Chris gerade schön gesagt hat, hier auf- und ablaufen und so. Lacey Evans war ja auch noch da.
Ja, ganz wichtig, ganz wichtig.
Ganz wichtig. Wollen wir noch hier erwähnt haben, Chris hat mit seinem Brumpfschrei schon alles gesagt, was es zu Lacey Evans zu sagen gibt. Immerhin war die da. Vielleicht hätte Kevin Owens auch mal auf- und ablaufen können.
Einfach
mal
durchgehen. Das hätte er besser und sexier gemacht als fucking Lacey Evans.
Stur lächeln und winken.
Genau. So, also, nächstes Match war dann der Fatal 4-Way um die WWE SmackDown Tag Team Championship zwischen den Usos, Aleister Black und Ricochet, Rusev und Nakamura und The Bar natürlich. Und ja, was haben wir gesagt? Aleister Black und Ricochet verlieren ihr drittes Titelmatch innerhalb von einer Woche und die Usos verteidigen. War aber ein cooles Match. Also Kai, wir haben da im Vorfeld ja schon gesagt, dass hier, wenn die genug Zeit kriegen, dann können die da was abfeuern. 10 Minuten ist jetzt nicht über die Maßen viel Zeit, aber ich finde, ja, da wurde viel eingebaut, was sehr unterhaltsam gewesen ist. Insofern bin ich da sehr zufrieden aus dem Kampf rausgegangen.
Ja, du auch? Sehe ich genauso. Also wir haben ja gesagt, okay, hier, das wird Vollgas, gib dir 10 Minuten und genau das war's. Es waren 10 Minuten, davon hattest du nicht eine Sekunde Langeweile, um jetzt mal ganz euphorisch zu sprechen. So, du hattest viele coole Spots, die Usos rausgesprungen, Ricochet was gezeigt, Aleister Black was gezeigt, du hattest diese Sequenz, wo er seine Finisher gemacht hat. Dann diese eine Sequenz, die ich sehr cool fand, wo Cesaro gefühlt 4 Millionen Mal Ricochet geschwungen hat und Sheamus draußen jeden einmal geschlagen hat. Also das hat rundum Spaß gemacht. Das war ein super rundes Match. Also wirklich top. Hat genau das, was ich davon wollte.
Chris, möchtest du was dazu sagen?
Ja, ich fand's total schlecht. Nein, ihr habt eigentlich alles gesagt. Das hat echt Spaß gemacht. Hätte gerne sogar noch ein bisschen länger gehen können und dafür dann Mist gegen Shane kürzer. War wirklich schön, dass jeder was zeigen durfte. Einfach alles ist mal so zur Geltung gekommen. War Schwung drin, hat Spaß gemacht. Was ich sagen kann, wir haben Freitag auf der Arbeit den neuen Play 4 Podcast aufgenommen. Und Kollege Ben, mit dem ich den Play 4 Wrestling Podcast gemacht habe, war zu Gast. Und wir sind mal so kurz die Card durchgegangen. Und wir haben bei diesem Match tatsächlich Rusev und Nakamura vergessen. Wir sind fest davon ausgegangen, dass es ein Triple Threat ist. Aber ja, da sieht man, wie wichtig Rusev und Nakamura momentan sind.
Oder wie wichtig Vorbereitung für einen Podcast sein kann. Je nachdem.
Oh, hat er nicht gesagt.
Was? Ja, was heißt Vorbereitung? Das war, dass man mal eben improvisiert. Komm, wir reden mal eben über Wrestling.
Ja, das machen wir auch immer.
Ja, natürlich. Hier, halt euch ja an mein Handout, das ich geschrieben habe.
Ich habe doch gar kein Handout geschrieben, du Spinner.
Was? Ich hab hier 5 Seiten vor mir. Es sind sogar Sätze angestrichen, die ich unbedingt sagen oder nicht sagen soll.
Du hast noch nicht gesagt, Olaf ist der beste Host der Welt.
Nein.
Naja.
Das auf würdest jeden Fall. Du noch nicht mal schreiben.
Nee, das stimmt. Dafür bin ich viel zu bescheiden. auf jeden Fall hier das Tag-Team-Title-Match um die SmackDown-Championships. War ein schönes, rundes Match. Kann man sich absolut angucken. Hat Spaß gemacht. Wir haben alles gesagt dazu. Empfehlung. Dann gab es einmal die Hall of Fame-Klasse. Schön zu sehen, dass ein Bret Hart offensichtlich alles unbeschadet überstanden hat. Ich fand es ein bisschen ulkig, weil da auch irgendwie X-Pac ja rumgelaufen ist wie ein aufgescheuchtes Huhn.
Der Typ, der läuft doch einfach ganz geradeaus am Leben vorbei. Also der ist so verwirrt, ne? Also das ist auch schon.
Aber ich glaube, dem geht's inzwischen wieder gut.
Ja, also, natürlich. Ich meine, der ist nicht drogentechnisch also verwirrt oder so. Ach so. Aber er ist einfach extrem verballert, der Typ. Du hast es auch bei der Hall of Fame Speech gemerkt, wo er so war mit seinen 400 Zetteln. Ja, da wollte ich noch dem danken und dem und dem. Also ach, keine Ahnung. Der ist, glaube ich, der hat einfach Spaß, da zu sein.
Ja, das war auch was Gutes. Ne? Und weiter ging es dann, Chris hat es gerade eben schon angesprochen, deswegen darf er gleich auch hier die ersten Sätze sagen. Weiter ging es mit dem False Count Anywhere Match zwischen The Miz und Shane McMahon. Wir haben die Geschichte da drumherum schon lang und breit erzählt. Chris, wie hat dir das hier gefallen? Das war ja mal ein wildes Ding, sage ich jetzt einfach mal so ganz vorsichtig.
Findest du?
Ich fand das war lustig. Ich fand das war gute Unterhaltung, genau das, was ich davon erwartet habe.
Ich fand das stinklangweilig, muss ich sagen.
Echt?
Ja, okay. Absolut. Diese Story rund um The Miz Vater interessiert mich überhaupt nicht. Und die Paarung, also diese Match-Ansetzung hat mich überhaupt nicht interessiert. Die Story davor hat mich nicht interessiert. Und dieses Match, das war, ja, meine Güte. Miz wird dann sauer, weil seinem Vater was getan wird, prügelt Shane durch die Halle und eigentlich, oh Gott, klettern sie dann hoch, ja, meine Güte, das war viel zu lang für das, was da vorgekommen ist. Und dann das Finish, dann mit dem Suplex, wo dann Shane natürlich auf Miz liegt, ach Gott, ja, konnte man, irgendwie war das alles so klar und, ne, war jetzt wahrscheinlich nicht schlecht, aber ich fand es halt einfach unfassbar langweilig und auch viel zu lang gezogen.
Das fand ich halt überhaupt nicht. Ich fand, das war ein unterhaltsamer Brawl. Das war genau das, was ich mir davon versprochen hatte. Inklusive natürlich auch dann hinterher dem Sturz, den die beiden genommen haben. Natürlich auf das viel zu weiche Padding da drauf, was halt einfach aussah wie ein riesengroßes Kissen.
Aber zu einem Brawl gehören doch zwei. Hinterher wurde doch einfach nur noch Shane durch die Halle geprügelt.
Ja, natürlich, das war ja die Rache, Mann. Das war
ja,
die Geschichte
natürlich,
dahinter.
Aber das muss man nicht über gefühlt eine Stunde ziehen. Irgendwann hat man es schon dann kapiert, ne? Also, boah, nee. Das hat mich teilweise echt an das Bret Hart-Vince McMahon-Match erinnert.
Na, jetzt übertreibt man nicht. Jetzt übertreibt man echt. Also so schlecht war es nur auch nicht.
Ich fand es wirklich so zäh, teilweise.
Okay, ich bin gespannt, was du gleich zu Batista gegen Triple H sagst.
Da bin ich mal eingeschlafen.
So, Kai, wo stehst du hier? Chris fand es langweilig, ich fand es unterhaltsam, wo bist du?
Also grundlegend fand ich den Anfang sehr schlimm, weil es da sehr viele Shane-Schläge gab und jeder Shane-Schlag ist ein Shane-Schlag zu viel, weil die alle scheiße aussehen. Danach kam direkt mein Highlight des Matches und zwar Miss Vater im Ring. Also das konnte einfach alles. Also wirklich, ich habe auch direkt das Bild, wo dann da Miss Vater mit seinen Fäusten steht, das neue Twitter-Banner genommen, weil ich das so geil finde, weil ich einfach großer Fan von Miss Vater bin. Und dann auch, ich muss sagen, das war eine geile Aktion von Shen, wo er dann direkt so ein Knie verpasst hat und dann irgendwie verwemmst hat.
Entschuldige, wenn ich hier ins Wort falle, aber in dem Moment habe ich mir gedacht so, Mensch, vielleicht ist es auch manchmal klüger, wenn man weiß, dass man gleich geschlagen wird, vielleicht die Brille abzunehmen.
Das habe ich auch gedacht, ich so, Kollege, nimm doch mal die Brille ab, wenn du da jetzt gleich vermobbt wirst. Also, aber ich hätte es viel witziger gefunden, so stell mal vor, Miss Vater hätte jetzt so nach Fastlane so einen Taekwondo-Kurs gemacht und dann gesagt so, ich bin vorbereitet. So nicht.
Einmal Krav Maga, gleich so der Stich in den Kehlkopf oder so.
Zack, Bums. Shane liegt da, hustet so, kommt gar nicht mehr klar, muss rausgetragen werden. Nee. Ich fand's auch unterhaltsam, also ganz ehrlich. Ich fand's ein bisschen schade, es gab diesen einen Moment, wo dann The Miz Shane über die Barrikade geschmissen hat. Da hat man ganz kurz im Bild die Kinder von Shane gesehen. Ich dachte, okay, jetzt passiert's. Jetzt kriegen sie alle aufs Maul mit dem Kendo-Stick. Aber leider nicht passiert. Aber, also ich habe wirklich darauf gehofft, dass dann The Miz einfach mal durch die Reihe zieht. Aber gut, ja, also ich fand's echt nicht schlimm und dieses, das waren ja irgendwie doch meiner Meinung nach schnelle 15 Minuten. Chris sieht's anscheinend komplett anders. Ja. Aber das Ende fand ich wirklich scheiße. So diesen, ja, diesen Superplex, der war cool, aber warum muss dann Shane McMahon gewinnen?
Ja, das ist halt die eine Frage. Ich will ein Bump hier noch ansprechen. Das war diese Geschichte, wo The Miz Shane über diese Guardrail geworfen hat und dann Shane auf diesen Golfwagen gefallen ist und dann von diesem Golfwagen runtergestürzt ist hinterher.
Das war doch nicht geplant, das, oder?
Nee, ich glaube, er hätte drauf landen sollen, aber ich glaube, er ist einfach zu weit gesprungen.
Aber es war noch locker war so zwei Meter oder so, die da einfach runtergefallen ist.
Es war auf jeden Fall größer als The Miz, sagen wir es mal so. Ja. Also The Miz stand ja hinter neben diesem Golfwagen und der Wagen war größer, also mindestens 1,80 aufwärts. Da haben wir auch gedacht, so, ja, dumme Idee auf jeden Fall. Typisch Shane McMahon im Brawl. Ich musste da so ein bisschen an sein Match gegen Engel und beim King of the Ring damals denken mit den Glasscheiben. So, wirf mich durch die Glasscheibe, okay, badong, Glasscheibe bricht nicht.
Mach's nochmal. Ja, nochmal,
badong, genau. Ja, kommt dein Kopf voran, na gut.
Ja gut, du hattest auch in einem Moment, wo die dann bei diesem Pfosten von dem großen Ring standen, also mit dieser LED-Pfosten, wo ja, dann Mist diesen Schwingkick, nenn ich es mal, gemacht hat und Shane auch ein bisschen ja, zu weit zurückgerutscht ist und mit seinem Kopf dann voll gegen diese Guardrail gedonnert ist.
Ja.
Ach ja, der Shanester.
Ja, also Koordination ist da was anderes. Das Finish fand ich auch super doof, muss ich ganz ehrlich sagen. Das fand ich auch, also zum einen sah es halt nicht spektakulär aus, also der Sturz sah spektakulär aus. Ja, wollte ich sagen. Ne, wurde aber, finde ich, in der ersten Kameraeinstellung nicht gut eingefangen. Das muss man auch mal sagen. Ich glaube, da waren sie zu schnell für den Schnitt. Und dann eben, das sah eben aus, als wenn die auf ein riesengroßes Kissen fallen würden. Das tut mir leid. Also, da hätten sie wenigstens irgendwas, Styropor, Pappe oder
schon
sonst irgendwas.
Schon mal einen Boden einfach.
Nee, aber dass es irgendwie wenigstens ein bisschen knallt und nicht einfach aussieht, als wenn du halt eben, ich weiß nicht, irgendwas auf ein Kissen wirfst. Und das hat mich ein bisschen gestört. Und hat mich diese Diskussion, dass ich drauf getippt habe, dass Shane McMahon hier gewinnt und du meintest, was, da geht ja die Fehde noch weiter. Und zupp, da haben wir die Erklärung, die Fehde geht weiter.
Kai. Ja, weil der Vater von The Mister geht jetzt noch schön hier in so einen Kurs und dann gibt ihr hier, wie damals in der D-Jugend am Bolzplatz, Shane gegen... Oder, nee, der Vater von Miss gegen den Vater von Shane gibt's dann, so.
Du meinst Vince McMahon gegen
ja, genau.
George Mizanin?
Ja.
Chris, da willst du sofort einschalten, oder?
Ja, würde ich mir eher angucken, als nochmal Miss gegen Shane 15 Minuten lang.
Leute, Team George.
Da könnte ich wenigstens lachen. Also gut, hier, ich muss zugeben, ich habe auch gelacht, als Shane auf das Dach von diesem Golfwagen gefallen ist und dann wieder runtergeplumpst. Obwohl das halt hätte böse enden können, aber mein erster Reflex war einfach zu lachen. Und bei dem Finish, das fand ich halt auch so scheiße, da habe ich auch sehr laut gelacht und meinen Fernseher angemault und bin dann erstmal rauchen gegangen.
Ja, und es wurde ja danach auch unglaublich besser, weil dann gab es das Match um die WWE Tag Team, Women's Tag Team Championship zwischen Beth Phoenix und Natalya, die ja noch ein bisschen Schützenhilfe von Bret Hart bekommen haben. Einmal kurz. Was kicherst du schon?
Sorry, ich kann mal verbrauchen, wie das Match startete und ich habe überlegt, ob ich direkt wieder eine rauchen
kann. Verständlich.
Ja, das war wirklich verständlich in diesem Fall. Also, ich fand diesen Moment ganz schön, als dann Bret Hart noch dazu kam. Das fand ich dann okay. Aber dann Tamina, Nia Jax haben wir ja noch. Wir haben die Iconics und dann haben wir die Champions, Sasha Banks und Bayley. Und das war echt ein Graupenmatch. Also, du hast auch gemerkt, die Crowd war komplett tot. Die haben einfach mal, ich weiß nicht, ob eine Hälfte irgendwie zum Catering oder Concession Stands oder auf Toilette.
Du musst aber auch überlegen, guck mal, du hattest vorher Rollins gegen Lesnar, da gehst du nicht. Dann hast du AJ gegen Randy, da gehst du nicht. Dann hast du SmackDown Tag Team, da gehst du auch nicht. Dann Shane gegen Miss, da gehst du auch nicht. Und klar gehst du natürlich bei dem Match dann aufs Klo und gehst dir was zu essen kaufen.
Ja, oder checkst deine Mails oder schreibst einen Tweet mit, ey, WrestleMania amazing, und dann gucken alle so, was, es läuft doch gerade das Damenmatch oder so. Ja, ich glaube, wir können hier fast die Sache kurz machen, aber es war kein berauschendes Match irgendwo.
Hier diese wabbelwackelarmigen Windhosenkameraden von Bailey, die hatten aber auch gar keinen Bock, ne? Also da war auch gar keine Luft mehr drin, ne?
Nee, passt aber auch zum Match eigentlich.
Ja, ja. Also jetzt ganz ehrlich, ja, das war echt nicht gut, das war sogar ziemlich schlecht. Aber da gab es ein paar Sachen, die ich gut fand.
Ja, das Ende, weil es dann vorbei war.
Ja, das. Die Double-Team-Moves von den Iconics waren nicht schlecht. Das wirkte tatsächlich mal wie ein richtiges Team. Auch wenn ich Billy Kay im Ring immer noch furchtbar finde und Peyton Royce auch nicht besonders gut.
Also ich hasse ja dieses Gekreische und, von denen. Ne? Das ist super anstrengend.
Es passt schon. Und was ich ganz besonders gut fand an diesem Match,
Natalia. Ja,
dass Tamina und Nia Jax quasi keine Rolle gespielt haben.
Ja, aber es war halt auch eben so klassisch, ne? Dann nimmst du halt eben erstmal die beiden größten Brocken irgendwie raus,
ja, und
die
sind dann erstmal. Aber ja, du musstest nicht Nia Jax und Tamina ertragen.
Ja, aber das war insgesamt war eine Totgeburt, das Match.
Ja,
ich
aber
muss leider so ganz klar sagen.
Die waren eigentlich nur dazu da, damit die Casual-Zuschauer mal sehen, dass es nicht ein und dieselbe untalentierte Person ist.
Ja. Aber, weißt du, gerade eben Mist gegen Shane McMahon.
Du hast sowieso alles
verreist
hier.
Nein, und das Ding hier nimmst du in Schutz. Was
das
mit dir los?
Objektiv war Shane gegen Mist ein unterhaltsameres Match, aber ich wollte jetzt einfach mal ein paar positive Dinge auch über dieses Match loslassen, weil bei euch hörte sich das so an, als wäre das schlechteste Match aller Zeiten, was es nicht war.
War schon,
weil
Nia
Jax und Tamina nicht mitgemacht haben.
Ich würde gerade sagen, also das ist auf jeden Fall für mich bei den zwei, drei schlechtesten Matches auf der Card. Auf jeden Fall
ja, da sage ich ja auch gar nichts gegen, aber es war nicht alles schlecht.
Ja, das hat man damals auch gesagt.
Okay. Podcast gewonnen, Olaf Bleich. So, naja, Jax hat ja auch die Autobahn gebaut.
ich muss sagen, also ich mag ja die Iconics auf eine perverse Art und Weise, aber ich finde auch deren Gepose finde ich halt super lustig, und ich fand's auch, was ich richtig schön fand zu sehen, war dann das Ende, wo dann Billy Kay den Pin da abgestaubt hat nach diesem Top Rope Glam Slam gegen Bailey, wo sie ihn abgestaubt hat, und du hast schon gesehen in dem Moment, wo sie gepinnt hat, dass sie eigentlich schon am Weinen war, weil sie so glücklich gewesen ist, dass sich jetzt da für sie ein Traum erfüllt hat, und das hat mich tatsächlich hier mit dem Match versöhnt.
Ja, der Rest vom Match war das war doch ganz schön sogar, ja.
Ja,
aber dadurch hatte ich nämlich auch mehr Emotionen in diesem Match als bei Miss gegen Shane.
Ja, weil du ein schlechter Mensch
bist.
Genau. Wie bitte? Nein, ich habe dieses Match nicht nur geschaut, weil ich Frauen weinen sehen wollte.
Nein, aber wie gesagt, das war jetzt kein herausragendes Match. Vielleicht können wir
überhaupt
uns darauf
nicht
einigen.
Nein, das war ein schlechtes Match.
Ja, siehst du. So, Punkt. Auf jeden Fall haben wir neue Women's Tag Team Champions, wodurch auch der Run von Sasha Banks und Bayley einfach total null und nichtig geworden ist.
Wie der gesamte
und,
Titel?
Ja, ne, also da hat man schon irgendwie gemerkt, dass man hier nicht mehr so ganz drauf setzt. Zum Glück ging es ja danach richtig, richtig gut weiter, um das mal so vorwegzunehmen.
Ja.
Danach ging es nämlich weiter mit dem WWE Championship Match zwischen Daniel Bryan und Kofi Kingston. Kai Gröll schon im Hintergrund. Ich sag's dir ganz ehrlich, das war für mich das Match des Abends, was ich zwar gedacht hätte, dass es eins von denen werden könnte, aber es ist dann doch mit sehr weitem Abstand für mich Match des Abends geworden. Kai, für dich war es ja auch eines, oder war es, glaube ich, auch das Match, auf das du dich am meisten gefreut hast, oder?
Ganz genau. Also hingegen, wo alle gesagt haben, ja, Kofi holt das sicherlich und sowas. Gerade nach dem Sieg von einem Rollins dachte ich mir, oh fuck, das wird nix. Weil wir ja auch gesagt haben, ja, dreimal so ein Feelgood-Moment, weiß ich nicht. Und auch, also das war so ein geiles Hin und Her, da waren gute Moves drin, wirklich, also das Match hat mir rundum Spaß gemacht, auch wenn ich jetzt gerade sehe, dass das 23 Minuten ging, das kam mir nicht so lange vor, du hattest viel Hin und Her, du hattest wirklich Near Falls, wo ich aufgesprungen bin, weil ich dachte, scheiße, jetzt hat Kofi verloren, also wirklich, das ist auf jeden Fall für mich das Match des Abends, für mich sogar würde ich sagen, was so emotionale Sachen angeht, bisher für mich das Match des Jahres, weil ich da so drin war, von Anfang an, also es gibt ja so Matches, da brauchst du so ein bisschen, bis es irgendwie Fahrt aufnimmt, ich war da von Anfang an drin, ich war direkt Die Hard Team Kofi Also wirklich, ich liebe dieses Match.
Ich fand's auch super. Chris, du musst jetzt auch hier mal in unser gemeinsames Horn pusten. Das war doch schön, oder?
Ich werde ganz bestimmt nicht an deinen Horn gehen. schon gar nicht pusten. Das war auf jeden Fall das Match des Abends mit weitem Abstand. Ich find's jetzt aber nicht so geil wie Kai. Ich fand es einfach gut und dadurch, dass es halt diese emotionale Komponente und die Dramatik drin hatte, durch den guten Aufbau im Match, hat es noch mehr hergemacht. Aber ich fand das erste Drittel des Kampfes teilweise schon recht zäh, wo Brian, den ich ja über alles liebe, sehr seine Ring of Honor Heel-Schiene gefahren hat, mit diesem systematischen, mit unspektakulären Aktionen den Gegner zermürben. Und das war schon ein bisschen lang. Also als es dann Fahrt aufnahm, dann so im zweiten Drittel, war ich auch richtig drin. Aber das hat mir ein bisschen zu lang gedauert.
Ja, aber okay, also jetzt gerade, wenn ich darüber nachdenke, ja, hast du sogar recht. Also jetzt muss ich sogar noch ein bisschen revidieren, was ich gerade gesagt habe. Stimmt aber, wirklich.
Ja, ich fand es trotzdem. Es war ein echt gutes Match und mit Abstand das Beste dieser Mania. Und obwohl ich gehofft habe, dass Brian verteidigt, weil ich einfach nicht gegen Daniel Bryan sein kann bei einem Match, habe ich mich sehr, sehr für Kofi gefreut. Und ich fand es einfach toll, auch echt emotionaler Moment. Kofi, siehst du an, er kann es nicht fassen. Und Xavier Woods muss sich zusammenreißen, dass er nicht komplett sich in Tränen auflöst.
Das war einfach unnormal schön, also wie dann auch
Woods da
geheult
schön.
Hat. Nochmal ganz kurz zum Match, auch diese Sache mit dem, wo dann ja Brian noch mehrfach den LeBellock angesetzt hat und auch richtig hart das Ding da angesetzt hat. Dachte, oh nein, fuck, jetzt tappt Kofi. Dann Kofi noch diese Kopftritte von Brian irgendwann selber gemacht hat. Mhm. Daniel Bryan mit den Yes-Chants. Also, da waren so viele gute und schlaue Sachen drin, ne? Mhm. Dann auch nochmal das Einbinden von Rowan und The New Day natürlich. Also wirklich, und dann auch, als es dann den Knee-Strike gab und dann, wo ich dachte, oh Gott, nein, das war's jetzt. Also, ich wirklich hatte häufiger diesen Moment, dass ich gedacht habe, nein, verdammt, Kofi gewinnt nicht. Also, ey, ich liebe dieses Match. Und als dann den Trouble in Paradise gab und er wirklich durchging, also, bin so ausgerastet, bin so aufgesprungen, ne? Ach ja, einfach schön. Das werde ich mir auch nachher nochmal anschauen.
Wirklich ganz, ganz tolles Match, ja. Ich glaube, ich muss es noch ein bisschen nach oben revidieren, wo du es nach unten revidieren musstest. Und ich muss noch dazu sagen, was ich echt gut fand, war das T-Shirt von Rowan. Falls das einem von euch aufgefallen ist.
Hat der nicht immer irgendwo irgendwelchen Bands ein Shirt an oder sowas?
Ja, diesmal hatte er aber ein George Romero T-Shirt.
Ach, das ist dieser Zombie-Film-Regisseur oder was?
Ganz genau.
Boah, ich bin so schlau.
Im Ramones-Style schon halt drüber, statt Ramones, Romero und dann halt Night, Dawn, Day, Land, also Of the Dead jeweils. Dann. Das fand ich ziemlich cool. Das möchte ich haben.
Okay. Schenkt er dir
Falls
bestimmt.
Irgendeiner unserer Hörer herausfindet, wo es dieses T-Shirt gibt, schreibt doch bitte eine Mail.
Macht das. Ich bin irgendwo zwischen euch beiden, was die Meinung zum Match angeht. Also eher auf Kais Seite, weil ich fand's auch richtig geil. Ich fand auch diese Anfangsphase, Chris, die du so als Ring of Honor Heel Phase von Daniel Bryan bezeichnet hast, das ist natürlich genau das, was ich auch manchmal liebe. Ich fand das Storytelling innerhalb dieses Matches, fand ich richtig cool. Auch die Art und Weise, wie Daniel Bryan da ein Kofi Kingston bearbeitet hat, auch mit dem Boston Crab und ich weiß nicht, was er da alles angesetzt hat und wo er dann fast mitten durchgebrochen hat. Ich fand das super. Das gehört für mich auch zu Daniel Bryan Matches dazu. Deshalb war Daniel Bryan und ist Daniel Bryan schon seit Ewigkeiten einer meiner absoluten Lieblinge, weil ich diese Art von Wrestling, die er dann immer
da wieder mal auspackt. Da sage ich nichts gegen. Das war nur zu lang.
Ja, nee. Das war schon okay.
Und dann, was ich auch super schön fand, war dann der Moment, wo dann Xavier Woods oder Big E dann draußen standen mit dem Öko-Belt. Und so gesagt haben, so, ja, nee, das ist nix. Und dann machen sie ihm das Ding hoch und dann siehst du da wirklich wieder den richtigen WWE-Titel mit den Kofi Sideplates und ein Woods, so, da brechen alle Dämme. So, der ist da komplett am Heulen. Und also das zeigt halt nicht so wie Olaf, der immer sagt, man muss New Day splitten. Das zeigt eben, was das für gute Freunde sind, so, dass da auch emotional wirklich persönlich so viel hintersteckt, ne, dass die ihm das gönnen. Das war rundum ein schöner Moment. Natürlich, wenn man so schlecht ist wie Olaf, nicht genießen kann.
Mein Tipp war. Du verwischst dir gerade Kayfabe mit echtem Leben.
Nee, natürlich freue ich mich. Du sagst, das sind keine Freunde. Genau das hast du gesagt.
Genau. Ich will aber gerade nochmal auf dieses kleine Polster, Podest da draußen eingehen. Sag mal, ganz im Ernst, ich habe mir gedacht, als ich das gesehen habe, ja, okay, ganz klar, da ist ja ein neuer Belt drunter.
Ja.
Also, hat euch das nicht gespoilert? Ich habe mir gedacht so, ach verdammt, jetzt haben sie es gezeigt und das ist doch ganz klar, dass da ein Belt drunter war. Und erst als sie dann den Hanfgürtel da oben drüber gestülpt haben, hab ich mir gedacht so, naja gut, vielleicht ist da doch kein neuer Belt drunter, aber aller Wahrscheinlichkeit schon. Also, Chris, du hast gerade ja gesagt. Also, ging dir das auch so? Also, für mich war das ein Mini-Spoiler unter einem schwarzen Laken.
Ja, ja, ich habe es mir auch schon gedacht. Ja. Das ist, war irgendwie seltsam. Mein Tipp für dieses Match war übrigens, dass Big E gegen Kofi turnt und dadurch Brian verteidigt, wo ich mal vollkommen daneben lag.
Zum Glück.
Kommt noch.
Ja, da wird nicht geturnt.
Ja, naja. Auf jeden Fall. Tolles Match, emotionales Ende, tolles Finish.
Wäre auch ein sehr guter Main Event gewesen.
Ja, auf jeden Fall. Also emotional der bessere
Main Event. Wollte ich gerade sagen, der bessere Main Event gewesen.
Ja, haben wir im Vorfeld auch nicht so gedacht, aber weil ich habe auch gedacht, dass der Main Event mehr abliefert. Das kann ich auch schon mal so sagen. Ich habe auch gedacht, der wird etwas besser und runder, als es dann letztlich rausgekommen ist. Aber steckst du halt eben manchmal auch nicht so drin.
Ja gut, mit so einem beschissenen Finish rechnet halt niemand.
Ja, ne, aber auch so insgesamt die Matchstruktur hat mir auch nicht gefallen. Kommen wir gleich zu. Was ich noch anmerken wollte, ich habe heute von noch auf Twitter so ein paar Videos gesehen, auch von prominenten Wrestlern, die irgendwie den Titelwechsel da verfolgt haben, unter anderem von MVP und Chad, genau, wo die beiden da wirklich in Tränen aufgelöst quasi waren und gerade in Chad Gaspard, damals noch von Crime Time, wirklich da geweint hat, als er es gesehen hat. Das fand ich super schön und ich glaube, dass wir es vielleicht auch gar nicht so wertschätzen können, wie viel dieser Titelwechsel auch bedeutet tatsächlich. Ich glaube, das ist mehr, als wir uns das vorstellen können.
Ganz kurz einmal, das habe ich auch gesagt, und zwar das Komische ist, dass du als allererstes Frauen im WrestleMania Main Event hattest, aber dann trotzdem vorher in den ganzen Jahren der Firmenhistorie noch nicht einmal einen schwarzen WWE-Champion. Das fand ich auch irgendwie so, ja, ist schon merkwürdig.
Ja, ne? So ist das, und das meine ich ja damit, dass es geht genauso wie diese wo auch jetzt letztes Jahr mit Black Panther und so, wo man als Weißer gar nicht so sagt, so, ja, okay, ist ein cooler Film, aber das bedeutet dann eben da wirklich was mehr, was wir vielleicht gar nicht nachvollziehen können. Und deswegen, ich glaube, auch das fällt hier mitten rein. Ich glaube, das macht auch diese Emotionalität dann auch bei The New Day und sowas, macht das auch ganz klar aus. Und das macht auch die Geschichte von diesem ganzen Titelwechsel aus. Und deswegen, es ist ein tolles Match gewesen, war ein toller Moment. Das ist auf jeden Fall auch ein WrestleMania-Moment gewesen.
Definitiv.
Auch hinterher, als die Kinder mit reingekommen sind. Der eine Kleine sieht aus wie Monchichi, muss ich mal ganz kurz so sagen.
ist süß.
Ja, total. Aber ein toller Moment, tolles Match. Und ich glaube, damit können wir dann den Kampf hier abhaken. Danach gab es noch ein Segment mit Alexa und unseren Lieblingscomedians und Hall und Nash, die da auf einen Segment aus Nitro anspielen. Habe ich jetzt auch erst gelesen, wusste ich gar nicht mehr, dass es mal so ein Segment gegeben hat. Aber ich glaube, das haben auch die wenigsten verstanden. Außer, dass sie sich darüber gefreut haben, dass Hall und Nash da sind.
Wer freut sich denn darüber?
Ich weiß nicht.
Mag die ganz Hall gern vielleicht.
Ja. Nächstes Match. WWE United States Championship Match. Samoa Joe gegen Rey Mysterio. Sag mal, Chris, du bist doch hier unser Comic-Mensch. Was für ein Outfit hatte Rey Mysterio an? Hast du das erkannt?
Weißt du was, das habe ich mich selbst gefragt. Ich habe keine Ahnung.
Okay. Gut, denkbar kurzes Match, eine Minute. Ich glaube, hier gehen auch die Meinungen auseinander. Ich sag, das ist okay, weil offensichtlich war Ray nicht 100% fit. Es hat einen kurzen Feel-Good-Moment gegeben. Kai, du bist auf meiner Seite?
Ja, ich sehe das auch so wie du. Ich fand es ganz witzig, dass Booker T extra einen Entrance bekommen hat, um das Match zu kommentieren. Und der Entrance, ich glaube, länger war als das Match an sich. Von daher nicht schlecht. Einfaches Geld verdient. Ja, wir haben ja schon ein bisschen darüber geredet, so macht Ray das Match hier, was passiert? Ist er dabei, ist er nicht dabei? Ich finde es nicht schlecht, so kann man zeigen, ja, Joe macht Rey Mysterio ohne Probleme fertig. Ich hätte generell gerne mehr von einem Joe gesehen, weil er auch ein Joe mehr zeigen kann als, hier, ich mache einen Coquina-Clash und gewinne dann. Das ist ein gefährlicher Move. Sondern ich kann mich auch bewegen und noch andere Moves zeigen. Von daher, was ja auch Chris gleich sagen wird, hätte man auch noch einen dritten reinpacken können, oder Chris?
Ja, das war so mein Gedanke. Wenn Rey nicht fit ist, dann soll er so doch halt ausgeschaltet werden, aber eigentlich wie das verlaufen ist auch bei SmackDown, Andrade hätte dazugehört, statt dieser scheiß Battle Royale. Und das wäre auch ein Platz gewesen, wo du einen Kevin Owens noch hättest reinpacken können, was funktioniert hätte. Ich finde es sehr, sehr gut, dass Joe verteidigen durfte, weil ich ihn sehr mag und schätze und finde, dass er stark dargestellt werden muss. Aber das hier, dann das einfach nur zu nutzen, um einen Charakter zu positionieren, kannst du machen, ist aber eigentlich ein Fehlereingeständnis, denn du hattest ein Jahr bei SmackDown Zeit, diesen Charakter zu positionieren, dass du nicht bei Mania zeigen musst, dass der mit einem Move das Match beenden kann. Und da ich mich auf ein Joe-Match gefreut habe und nur einen Joe-Sieg bekommen habe, fand ich das ziemlich blöd.
Ja, kann ich verstehen, aber ich denke mir trotzdem, dass Joe davon profitiert hat, dass er hier dann einen Sieg bei WrestleMania eingefahren hat, so einen eindeutigen. Von daher war halt so, lässt sich nicht mehr ändern. Ich glaube auch, dass wir da ein besseres Match verdient gehabt haben. Andererseits hat man so einen kleinen Puffer zwischen den nächsten drei Matches gehabt. Das war vielleicht auch gar nicht mal so schlecht. Das Outfit ist übrigens angelehnt an den Spider-Man-Bösewicht Mysterio. Habe ich jetzt gerade eben noch nachgeschaut.
Okay, ich kenne Mysterio, aber ich habe das nicht erkannt an diesem Outfit.
Ja, doch, ich hab's erst nicht einordnen können und dann habe ich jetzt gerade noch mal kurz nachgeschaut. Und ja, es ist der tatsächlich mit der Käseglocke auf quasi.
Ja, ja, ich habe es nicht erkannt.
Sei es, wie es sei. Nächstes Match, Roman Reigns gegen Drew McIntyre. Für Roman Reigns das erste Einzelmatch nach seiner Leukämieerkrankung natürlich. Drew McIntyre, jemand, den wir schon seit längerem irgendwo ein bisschen weiter oben sehen. Das Match an sich, naja, war 11 Minuten. Nicht echte Gefühle, aber es war 11 Minuten. relativ durchschnittlich. Also, ja, Chris, willst du hier was dazu sagen? Ich fand, das war ein Raw-Match eigentlich, was man hier gezeigt hat. Und das hättest du nicht gebraucht. Und speziell, dass jetzt ein Drew McIntyre hier wieder verlieren muss, tut mir ein bisschen weh.
Ja, genau das. Also, es war so solide, dass es fast langweilig war. Da war es so ein paar Mal echt auf der Kippe, dass es so ins komplett Langweilige abfällt. Und ich hätte mir echt gewünscht, eben auch, dass McIntyre gewinnt. Ich glaube, dass Reigns jetzt direkt wieder bei Mania dabei ist und so, ich glaube, da viele könnten direkt wieder schnell von ihm genervt sein.
Das hast du so aber auch gemerkt an der Crowd.
Ja, ja.
Ne? Also,
genau.
Das war jetzt nicht
und ich habe das auch an mir gemerkt.
Ja.
Und ich glaube, so eine Story, ist er überhaupt noch der Alte, würde ihm ganz gut tun, dass er so ein bisschen kleinere Brötchen backt, bis er so an diesen Gegner kommt, den er umlegt, um wieder zu zeigen, dass er doch noch ein Top-Dog ist, quasi. Das war mir irgendwie zu 0815 in allen Belangen, ohne schlecht zu sein.
Nee, das war handwerklich, war das ein solide, geworktes Match so. Und auch gerade in den Reigns hat ja da auch eine paar heftige Bumps genommen. Aber keine so richtig Emotion war da jetzt nicht dabei. Und wie du hast gerade auch schon gesagt, ne, da gab es ja auch schon ein paar Buhrufe wieder dazwischen gegen Roman Reigns.
Also es war ja auch schon komisch, dass Roman Reigns reinkam und mehr Pyro hatte als alle anderen vorher zusammen. Also wurde ja irgendwie halb New York abgefeuert. Da dachte auch so, ja, ist halt wieder der Roman, ne? Und dann, ich weiß nicht, ob's gegen Roman galt oder ob da irgendwas in der Crowd los war, vielleicht wegen des Lichts oder so, aber ganz, ganz am Ende, als Roman zum Spear angesetzt hat, gab es auch mal ganz kurz einen Asshole-Chant. Und
das hab ich auch gehört,
und ich wusste ja nicht so, ist er jetzt für Roman, was ist das jetzt? Ich bin ehrlich, ich war froh, dass das Match dann doch nur 10 Minuten ging und nicht irgendwie 15 oder so, weil 10 Minuten haben mir schon gereicht.
Ja, also da war nicht viel Aufregendes dabei, muss man einfach so ganz klar sagen. Also Drew McIntyre, der längere Zeit die Oberhand behalten hat und dann gerade gegen Ende natürlich dann Roman Reigns, der dann wieder sein Comeback gestartet hat.
Es gab halt einmal einen Slap und dann war er sauer, ne?
Genau, da war er dann am Sicken und auch gerade bei der Nahaufnahme, glaube ich, waren auch gerade die Buhrufe ganz besonders laut, weil es gab ja nach dieser Ohrfeige, gab es ja dann wirklich diesen Zoom direkt aufs Gesicht und da hast du auch gemerkt, dass klar war das als dramatischer Moment gedacht, aber die Leute haben sich da auch gedacht, Alter, komm, jetzt kriegen wir wieder dasselbe wie...
Ja, weil die ganze Halle wusste, okay, jetzt halt da ab.
Ja, genau. Und das war's ja dann im Endeffekt auch. Ne? Da gab's dann die typischen Clotheslines, den Big Boot, den Drive-By-Kick und Samoan Drop, Superman-Punch und zum Ende hin der Spear. Und wie gesagt, es war nichts gravierend Schlechtes an diesem Kampf, aber es hat auch irgendwie was gefehlt. Ne? Da war auch im Publikum war da keine Heat irgendwie. Die Leute waren nicht 100% dabei. Die waren weder hinter Roman noch total gegen Drew McIntyre, sondern das war eigentlich wie dieser gesamte Fädenaufbau. Das war halt einfach irgendwo da. Und ich glaube, man hätte hier, ja, sagen wir so, wenn wir Drew McIntyre und Baron Corbin getauscht hätten, glaube ich, wäre das eine klügere Wahl gewesen, dass hier einen Roman Reigns und Baron Corbin wegbügeln darf, von mir ist auch in 10 Minuten, und dann eben Drew McIntyre gegen Kurt Angle gewinnt. Hätte, glaube ich, beiden mehr gebracht. So ist das Ding hier einfach so mittendrin gewesen und war für mich, wie gesagt, der Aufgalopp einer längeren Durststrecke hier innerhalb dieser WrestleMania, weil ich fand das Match echt langweilig und ich habe auch gemerkt, dass ich so zwischendurch dann wieder auf dem Handy rumgespielt habe und hier nochmal geguckt habe und das ist immer ein schlechtes Zeichen.
Ja, ging mir genauso. Ich habe dann zwischendurch mal kurz getindert, weil es echt so langweilig war.
Ja, wieso auch nicht?
Mal kurz ein paar Dickpics verschickt, dann ging es weiter mit Mania.
Ja, so läuft's. Wie dem auch sei, auf jeden Fall Roman Reigns besiegt dann hier einen Drew McIntyre, dann auch sehr klar, wie gesagt, durch den Spear. Was glaubt ihr? Ist er jetzt schon wieder auf dem Weg Richtung Main Event, Kai? Glaubst du, wir sehen den schon wieder da?
Ich hab's doch gesagt, jetzt bei Raw After Mania gibt's Roman gegen Rollins. Ich bin mir sicher, dass wir das haben werden jetzt. Rollins verteidigt zwar, aber das ist dann so dieses so, ja, so, ich weiß ja damals, Mann, das war echt kacke, ich hab meinen Titel nie verloren. Und Roman, du hast den ja auch nicht verloren damals. Und bums, ist er wieder Main Event Picture.
Ja. Chris, was sagst du dazu?
Das, was Kai sagt, nur mit der Befürchtung, dass tatsächlich Reigns den direkt wiederholt.
Junge, dann ist aber Polen offen in New York. Also.
Ja, wie dem auch sei. Das Match an sich war ziemlich vergessenswert. Und auch da wieder, ich fand, es war kein WrestleMania-Feeling. Und das waren einige Matches
auch leider auf der Karte. Ich muss auch mal sagen, McIntyre, ich finde, er hat den Look und er hat die Ausstrahlung, aber seine Matches finde ich meistens langweilig.
Ja, genau. Und auch die Promos sind langweilig. Also, er sieht super krass aus, denkst du, oh mein Gott, das ist er. Ja, und dann redet er oder macht ein Match.
Ja, da hat irgendwie ein bisschen was gefehlt. Also ich fand zum Beispiel sein Match gegen Kurt Angle, hat, finde ich, gezeigt, wo er hingehen kann. Aber irgendwie war da mehr Emotionalität hinter. Und zuletzt hat man es hier eben nicht geschafft, ihn irgendwie so interessant darzustellen. Und
ja, ich fand das aber auch bei NXT schon. Irgendwie zwischen den ganzen Leuten, die da die Hütte abreißen, war McIntyre trotz seines Körperbaus, seiner Ausstrahlung, seiner Mimik, war der halt irgendwie so ein Fremdkörper. Weil seine Matches immer so, ja, okay waren.
Ja, ist wahrscheinlich auch so. Da muss man dann auch mal schauen, dass man diesen Charakter, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr etabliert. Und von der Matchqualität, ich weiß es nicht. Das stimmt grundsätzlich, was du sagst. Ich weiß aber auch nicht, was man daran ändern könnte. Also das ist so das Problem.
Ich meine, er ist viel besser als damals bei seinem ersten WWE-Run. Also auch die Zeit, wo er der Chosen One war. Meine Güte, also damals hieß er bei uns immer nur Drew McBoring.
Ja, aber da war er auch noch total grün. Das muss man auch mal so dazu sagen.
Ne? Ja, klar, aber er wurde trotzdem unheimlich ins Spotlight gestellt.
Das stimmt. Naja, schauen wir mal, wohin der Weg führt. Jetzt hat er erstmal ja die Niederlage gegen Roman hier eingesteckt. Das spricht ja auch eher dafür, dass er dann erstmal sich wieder durch die Midcard raufen darf. Aber pro Midcard, Elias war da.
Oh, wie immer. Ja.
Und hat
super.
Ein.
Das war geil.
Das war super. Die Begeisterung ist so groß, dass man mich nicht mal anmoderieren lässt. Hat auf jeden Fall ein kleines Konzert gegeben mit Elias an den Drums und Elias am Piano und natürlich Elias am Mikrofon. Wer will zuerst? Kai, komm, hau raus.
Das war für mich einer der spaßigsten WrestleMania-Moments, wo ich auch sage, okay, das werde ich mir definitiv auch noch mal ein paar Mal anschauen. So, man hat ja so diese paar Sachen, wo du sagst, so, ach, Wrestling ist schon witzig oder cool, gucke ich mir noch mal den Moment an. Und du hattest dann natürlich auch die Elias-Performance, wo er sagt so, ja, hier, und ich habe noch mal ein Special-Lied geschrieben, das wird die Mania-Hymne sein. Und auf einmal kam da so ein ganz komisches Video, irgendwie aus so einem Baseball-Spiel von den New York Yankees waren es, glaube ich, oder so, ne, wenn ich mich nicht täusche.
Ja.
Und alle waren so, hey, was passiert da? Was ist jetzt gerade los? Und das ging ja auch relativ lang, irgendwie eine Minute oder sowas. Und auf einmal geht das Theme Wordlife an. Vom Doctor of Thorgonomics. Vom alten John Cena, alter Ego. Und ich saß da und ich war so, nee. das ist er nicht. Also, ich fand das so geil, als er dann da rauskam, weil ich fand das schon damals super witzig, als er das bei diesem Oldschool-Run mit The Rock nochmal gemacht hat. Und wirklich dann kam der alte John Cena, also der jetzt alte John Cena, mit der Cap wieder, mit den Knuckle-Ring, mit dem offenen Hemd, mit der Kette, mit den geilen Sneakern raus. Ja, und hat Elias erstmal ganz klassisch mit seinen Raps geroastet.
Ja, aber so richtig. Chris, wie fandst du das hier? Er hat ja auch angedroht, dass er Heel-Turn könnte.
Ja, ich fand's super. Also als die Musik anging, da dachte ich so, was? Und ich habe mich noch gewundert, dass in der Halle irgendwie viel zu wenig Leute da abgegangen sind, die anscheinend diese Musik nicht mehr kannten oder so.
Ja.
Aber das war super. Als Cena rauskam und er sah halt auch irgendwie in dem Moment zumindest für mich 20 Jahre jünger aus.
Das lag daran, dass man die Haare nicht gesehen hat. Ja, ist ja
wirklich so, ne?
Wahrscheinlich. Der JBL-Helm war nicht ersichtlich. Ich fand das super. Ich fand auch seine Rhymes sehr lustig,
ja,
und passend. Und man hat mit einigen Sachen sehr schön gespielt. Fand ich fantastisch. Vor allem, wo er dann hinterher sagte, so, kriegst kein Attitude Adjustment, aber für dich gibt's ein FU. Und da bin ich ein bisschen ausgemarkt, muss ich sagen.
Das Geile war ja auch, dass er dann...
Das war mein WrestleMania-Moment.
Sehe ich genauso. Das Schöne ist doch auch dabei, er macht dann den Five Knuckle Shuffle und danach pumpt er noch ganz kurz die Schuhe auf.
Ja, er hat an alles gedacht.
Ja,
er hat an alles gedacht.
Wirklich, das war so geil, ne? Also auch, und auch die ganze Halle so, Cena, Cena. Also, das war einfach Hammer. Das gucke ich mir auch gleich nochmal an. Ich liebe das.
Ich muss euch da sagen, ich habe als das Video anfing, ich habe einen kurzen Moment an
Cena denken müssen. Ich auch, weil die so, Chicago Cubs, warte mal.
Ne, auch diese Schwarz-Weiß-Einblendung und so. Ich habe kurz mal gedacht, so,
ja,
ne, ist er nicht.
Das,
und dann,
ich aber
okay,
auch
das
ganz
ist John
kurz.
Cena, auch cool.
Das, was ihr euch für Gedanken macht, dieses Video hörte nicht auf und ich hing dann so, was ist das jetzt für eine Scheiße?
Nee, nur die ersten Sekunden, als diese Schwarz-Weiß-Einblendung kam und irgendwie so, das hat mich total an die CM Punk-Videos damals erinnert.
Ich hatte das aber auch ganz, ganz cool. Da war ich so, ne.
Ja, das war schon echt ein cooler Moment und mir hat es auch Spaß gemacht. Also ich bin nicht komplett ausgemarkt, aber mir hat es dann wiederum den Moment für später so ein bisschen genommen, weil ich hatte ja gedacht, der wird dann ja noch gegen Kurt Angle irgendwie da sich einmischen.
Ja.
Und da habe ich gedacht, so, nee, okay, wenn der jetzt hier bei Elias schon irgendwie was macht, dann wahrscheinlich nicht mehr.
Nee, da dachte ich nämlich dann dran, dass er jetzt so, wow, sie haben den Charakter wieder und so, oh, und es kommt noch das Angle-Match. Und in meiner Vorstellung dann war es so, dass das Angle halt eben Corbin abfertigt, wie es hätte sein sollen. Und dann kommt halt die Musik von dem alten John Cena und er fragt Angle, ob er noch ein bisschen Ruthless Aggression aushält und verpasst ihm dann den FU und verabschiedet ihn damit aus der WWE. Das hätte ich schön gefunden.
In einen Müllcontainer.
Ja, wohin auch immer, ja? Aber das ist alles besser als eine Niederlage gegen Baron fucking Corbin.
Ja, das ist auch ein bisschen traurig, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ja, aber hier auf jeden Fall das Segment echt sehr, sehr unterhaltsam. Und auch da, ich bin mal gespannt, ob wir für den guten Doctor of Thugonomics vielleicht auch hier nochmal wiedersehen. Der Frank hat uns heute noch eine Mail geschrieben und hat auch gemeint, wäre das denn jetzt nicht der ideale Moment, um einen John Cena Heel zu turnen, Kai? Was glaubst du?
Ja, das Problem ist, also ich glaube so, jetzt ist es ganz witzig, dass er das gemacht hat, ne, so à la WrestleMania-Moment. Aber im Endeffekt, wenn du es jetzt dauerhaft machen würdest, wäre es eben so der alte John Cena, der nochmal auf jung macht. Das wäre so ein bisschen Midlife-Crisis John Cena, glaube ich. Wenn
also wie bei der DX.
Ja, genau, wie die DX damals, wo die gesagt haben so, ja, aber wir sind doch noch cool, oder? Wir sind doch noch die hippen Jungs. Und von daher, lass es so,
ach,
das
komm,
ist ganz witzig.
Damals, die zweite Version der DX hast du doch bestimmt gefeiert, Kai.
Ja,
da warst du doch auch noch
richtig. Der Little Man's Court, hör mal, da war Olaf zu Hause.
Ich war der Vorsitzende.
Nein, aber,
ja,
aber ganz ehrlich, so ein kurzer Run.
Ja, da bin ich dabei,
John
so ein kurzer
Cena
Run, ja.
Als Doctor of Thugonomics fände ich cool. Irgendwie so, keine Ahnung, er hat ja auch ein bisschen was anderes zu tun, so ein Vierteljahr oder sowas.
Ja, damit könnte ich leben.
Drauf.
Maske.
Und das kannst du ja auch heutzutage, kannst du es ja auch thematisieren. Es sind ja ein paar Sachen mehr erlaubt als früher in der WWE. Dann kann ja auch einer zu ihm sagen, Alter, was ist mit dir los? Midlife Crisis oder was?
Ja. Ja, schauen wir mal. Also ich fände es auch eine lustige Gelegenheit natürlich. Ich glaube aber irgendwie nicht dran. Aber andererseits, er hat ja auch gesagt, dass seine Filme scheiße sind. Also von daher, naja.
Morgen kommt
ja,
dann der Biker-Taker raus.
Mal schauen. Aber pro Midlife-Crisis, das nächste Match. Wir haben No Holds Barred mit Triple H's Karriere on the line zwischen Batista und Triple H. Wir haben Shawn Michaels am Kommentar. Wir haben einen Batista, der in einem SUV inklusive Security rauskommt und Triple H mal wieder mit einem Very Special Entrance irgendwo zwischen Mad Max und Twisted Metal, wo er mit irgendeinem Hot Rod reingefahren kommt.
Hast du gehört, wie Batista gelacht hat?
Also Matt, erstmal haben wir alle über Batista gelacht, oder?
Weil er fast gefallen ist?
Oh Gott,
genau.
Ja. Du bist ein echt ein schlechter Mensch, Olaf.
Also weißt du?
Wir machen hier harmlose Späße, Homer, und du musst es wieder übertreiben.
Aber gut, das war schon echt lächerlich. So, die ist so erst der Stolpert, also einer hat sich gefangen. Ah, okay, doch nicht.
Ja, also ich meine, das geht ja auch jetzt schon auf Twitter, macht ja auch schon so seine Runde.
Genau, typisch mit dem neuen Endgame-Poster mit Avenged the Fallen und ja. Wo dann
schön. Es gibt ja auch das Bild mit, wo er den Helm vom Shockmaster aufhat und solche Sachen. Ich fand es aber auch witzig, dass er dann, ist ja nochmal rausgegangen, hat ja, glaube ich, dann nochmal Triple H's Vater irgendwie beleidigt, irgendwie draußen, und wo er dann ganz vorsichtig wieder zurück in den Ring gegangen ist. Also ich glaube, er wird es überlebt haben. So, auf eure Meinung bin ich jetzt hier sehr gespannt. Chris, wie fandest du hier das Match so im Allgemeinen? Es gab gerade am Anfang viele harte Aktionen eines Triple Hs und dann am Ende, ja, jede Menge Gebrawle, es gab jede Menge Treppen und so weiter und so fort. Wie hat dir das Ding hier gefallen? Weil erstmal ganz, bevor wir hier in die Feinheiten gehen, erstmal ganz global.
Schwierig, das so zu sagen. Also ich fand's jetzt nicht irgendwie katastrophal oder so. Ich fand's aber mitunter auch sehr langweilig und oder zu lang einfach. Was mir nicht gefallen hat, war, dass Triple H hat eigentlich, obwohl er ja das Face war in der Fehde, dieses, also der war aber auch komplett Heel. Ich meine, wenn du einem ein Piercing aus der Nase ziehst, das ist kein Face-Move, auch nicht in einem No-Holds-Barred-Match. Das war halt, er war das pure Böse eigentlich. Das war seltsam. Und ich habe mir irgendwie, gerade weil ich die alten Kämpfe zwischen den beiden sehr mag, habe ich mir mehr versprochen von dem Match, auch wenn es harte Aktionen gab zwischendurch. Ich weiß nicht, ich hab mir echt mehr erwartet. Es war sehr viel Leerlauf drin, es war teils sehr langsam und ja, es war okay, aber was ich jetzt auch im Nachhinein nicht verstehe, wo Batista jetzt seine Karriere offiziell auch beendet hat, warum hat man das dann nicht auch schon mit eingebaut? Das hätte doch auch nochmal mehr Dramatik geben können.
Aber im Endeffekt, also es macht ja, also da kommt jemand wieder nach 4 Jahren und sagt so, jetzt setze ich meine Karriere aufs Spiel. Dann sagst du ja, welche Karriere.
Er kommt ja immer wieder.
Ja, aber Triple H auch. Auch wenn er verliert.
Ja, aber ich weiß nicht. Also ich fand das Match nicht schlecht, aber ich fand es sehr seltsam.
Ich fand das mega zäh.
Ja.
Ich habe manchmal das Gefühl gehabt, es war ja gerade in den letzten, keine Ahnung, 10 Minuten, 15 Minuten, hast du das Gefühl gehabt, es war nur eine Aktion und dann aufrappeln und ganz langsam und dann wirklich nur ein, die haben sich von Aktion zu Aktion gehangelt und dazwischen lag halt immer so gefühlt eine Minute, bis sie dann wieder was gemacht haben.
Ich finde, zäh ist das treffendste Wort, ja.
Also ich fand's schwierig, das haben wir ja auch im Vorfeld schon gesagt, dass das kann alles werden, von einem coolen Brawl bis hin zu einem zähen Rumgerammel und irgendwie war es dann doch eher ein zähes Rumgerammel, muss ich leider sagen.
Ich bin zwischendurch auch mal kurz eingenickt, muss ich sagen. Aber vielleicht auch deshalb fand ich es trotzdem angenehmer zu schauen als Miz gegen Shane. Vielleicht auch, weil ich einfach mit den zwei Wrestlern mehr anfangen kann. Keine Ahnung.
Oder du ein schlechter Mensch bist. Also kann auch ein Grund sein.
Weil ich den alten Mann nicht auslache, der mit seiner orangen Haut.
Ich lache den nicht aus, ich respektiere den.
Das ja, natürlich.
Ist Vorbild. Also der macht mal was für seinen Sohn. Der ist noch ein Kämpfer. Ist noch einer von uns. Aber ich muss.
Kommt auch aus Essen.
So. Da kommt nochmal der Vater. Sieht so aus zumindest. Wie beim Fußballspiel.
Der sieht halt wirklich so aus, als würde er im Ruhrgebiet so einen Kiosk haben, weißt du?
Oder so schön im Schrebergarten, immer mit kurzer Hose und Oberkörper frei.
Ja.
Aber trotzdem zum Match. Ich fand's, also so, sagen wir mal so, dass das Match, das längste Match der Card wird, war sowieso klar, weil Triple H ist drin, so wundert halt keinen, ne? Ich fand's dann aber doch irgendwie besser als erwartet. Also, weil mich hat diese Härte dann doch irgendwie überrascht. Weil du hattest nicht so, ja, wir schlagen uns mal mit dem Stuhl, sondern ja, wir packen jetzt mal so eine Werkzeugkiste aus und gucken mal, was passiert. Da wurde ja dann erst irgendwie damit zugehauen und auf einmal nimmt er diese Rohrzange oder so und schneidet Batista die Finger halb ab. Also, da waren schon interessante Sachen bei und ja auch die Sache mit dem Nasenpiercing. Abgesehen davon, dass das wirklich gut ausgeführt war. Also, das sah schon sehr realistisch aus. Ich mochte das und natürlich hast du dann sehr viel zähe Sachen. Aber Callback zu einem ganz alten Podcast, alles wird irgendwie besser mit Waffen. Von daher fand ich das Match dann gar nicht so schlimm, weil die so ein bisschen auch mal andere Waffen benutzt haben. Sondern mal so gesagt, nee, wir nehmen jetzt einfach mal so eine Werkzeugbox.
Ja, wie gesagt, mir fehlte da am Ende ganz, ganz viel Dynamik. Ich meine, die Aktion, die sie dann gezeigt haben, dann auch diese Aktion, wo sie dann draußen die Tische aufgestellt, die Treppe quasi auf die Tische gestellt haben und wo dann Batista den Backdrop auf den Tisch genommen hat, das war auch so vorher telegrafiert, ja, irgendwo, das war so vorhersehbar, auch der Spear war so vorhersehbar.
Die haben trotzdem schon krass harte Moves genommen, finde ich, für ihr Alter. Jetzt auch so die Powerbomb, ja, auf die Treppe und so, also so macht das erstmal.
Da will ich nicht, ich kriege ja auch kein Geld für oder so.
Ganz ehrlich, ich hätte mit all dem leben können, wenn nicht dieses beschissen uninspirierte Finish gekommen wäre mit Ric Flair, den sie da irgendwo backstage noch von Spinnweben befreit haben und rausgeschickt haben. Und es war dann so klar, wie alles kommt und oh nee, das fand ich scheiße. Und ich wollte auch Batista gewinnen sehen, muss ich auch zugeben. Und wie es dann gelaufen ist, das Finish, das war dann so unspektakulär und uninspiriert, das hat mich dann irgendwie sehr abgeturnt dann.
Der Superman-Hammer.
Ja, stimmt, genau. Den wir da gesehen haben. Das war eine Hommage an Roman Reigns.
Genau. Ja, das Finish fand ich auch ein bisschen underwhelming, um es mal so auszudrücken. Also da hat irgendwie ein bisschen was gefehlt. Mich hatte der Kampf leider schon zur Mitte verloren. Also ich fand dieses Rumgepopel am Anfang fand ich irgendwie amüsant. Weil auch in den vorherigen Promos habe ich mich immer gefragt, so, boah, warum hat denn Batista diesen blöden Nasenring. Also, er hat ja früher schon immer so einen Nasenring gehabt, Crisis. Da war es aber oft nur so ein Stecker. Ja, aber dann hat er auch den, der wirkte halt so präsent, weißt du, der vorher hatte immer nur so einen Stecker gehabt, jetzt auf einmal hat er dann teilweise in den Promos den in Blau getragen, sodass du da förmlich ihm auf die Nase starren musstest. Und als er in Triple H die Zange rausgeholt hat, habe ich mir gedacht, ah, das war der Tipp hier, da haben sie das schon mal drauf verwiesen,
damit man auch dran,
ja, ne, endlich mal einen Nasenring in der Mitte von der Story.
Das ist auch mal wichtig.
Warum auch nicht? Nee, also mich hat der Kampf halt schon so zur Mitte verloren, einfach, weil das war mir zu zäh und da fehlte mir ganz, ganz viel und das war auch einfach zu lang. Vielleicht, wenn der Kampf 5 oder 8 Minuten kürzer gewesen wäre oder so, der war ja bei über 25 Minuten, das war zu viel einfach. Mhm. Und da hat mich nichts mehr gehalten bei dem Ding. Also ich war dann im Endeffekt, war ich dann froh, als es vorbei war. Du hast gerade schon richtig gesagt, das Finish. Kai, wie fandst du das Finish? Ich fand es ein bisschen uninspiriert, Chris auch. Wie
also,
siehst du das?
Wenn man jetzt sieht, was man vorher in dem Match gesehen hat, dachte ich, ja okay, also weiß ich nicht. Dann hätte man auch schon vorher pinnen können.
Ja, so ist es dann eben auch. Ne? Und das, ich fand es dann immer ganz nett, nochmal einen Ric Flair zu sehen, weil ich mag Ric Flair auch, wenn er inzwischen natürlich auch schon echt ein alter Mann ist, das muss man auch mal mit ganz viel Respekt da auch sagen. Nichtsdestotrotz, Triple H gewinnt das Ding hier nach dem Sledgehammer-Schlag. Auch da, mich hat es übrigens auch gestört, als Triple H den ersten Sledgehammer rausgeholt hat, dass man schon gesehen hat, dass da ein zweiter Sledgehammer noch unter dem Ring liegt. So, ne, passt doch da besser auf, warum liegt der nicht woanders? Finde ich doof. Naja. Triple H bleibt uns erhalten. Yay! Und Batista beendet heute per Twitter seine Karriere. Buh. So ist das. Mal sehen. Es wurde ja auch gemunkelt, dass Triple H eventuell da noch in eine Fehde mit Finn Bálor gesteckt werden soll. Insofern habe ich mir schon gedacht, dass das hier so ausgeht. Nächstes Match. Wieder eine Karriere auf dem Spiel, beziehungsweise das letzte Match. Kurt Angle gegen Baron Corbin. Ja, Kai, ich glaube, dieses Match hat eigentlich nur das unterstrichen, was wir schon letztes Mal gesagt haben. Also Kurt Angle ist gut, dass er seine Karriere
beendet, oder? Aber ich muss sagen, dieses Match war besser als alle anderen Matches, die er vorher jetzt ganze Zeit gezeigt hat mit den Leuten. Also der wirkte teilweise super unsicher, aber dann auf einmal packt er da so einen Moonsault aus. Also so, was, woher nimmt er das denn jetzt? Also, du hattest irgendwie so Phasen, wo du sagst, ja, der Move, der sieht sogar gar nicht mal so schlecht aus. Und auf einmal sitzt er da irgendwie nach Luft japsend in der Ecke. Also, das war ganz komisch. So, ich glaube, der hat jetzt wirklich nochmal alles rausgeholt, was wirklich ging. So, die letzten, der ist wirklich auf Spritreserve gefahren. Das hast du gemerkt. Aber es war besser als die anderen Matches, die wir jetzt in den letzten Wochen immer gesehen haben.
Boah, nee, finde ich nicht. Ich finde, da hat es auch an so vielen Abläufen gehakt, was jetzt nicht nur an Engel lag, sondern auch an Corbin. Also da fand ich das Match gegen McIntyre damals und auch gegen Apollo, das fand ich tatsächlich auch ansehnlicher als das hier.
Auch hier, ne, das war kein besonders tolles Match.
Nee, also da sind wir uns eigentlich gut, war es nicht.
Ich weiß ja, da kann man eigentlich gar nicht großartig viel drüber sagen. Ja,
man kann was zum Ende sagen. Warum gewinnt fucking Baron Corbin das Match?
Genau, das ist halt eben die Frage. Meine Vermutung ist, dass Kurt Angle das möchte. Dass quasi das junge Talent hier den Sieg bekommt, dass er nicht mit einem egoistischen Sieg
Ja, aber dann lass ihn doch nicht, aber doch dann nicht Baron Corbin, ey. Also dann lass doch den Platzwart gewinnen oder sowas. Den Hausmeister. Nicholas.
Ich schmeiß mal kurz einen Namen in die Runde. Kevin Owens.
Der doch so Olaf gesagt hat, Drew McIntyre.
Ja. Aber
Nicholas, immer noch.
Ey, boah, ey, ganz ehrlich, das ist halt, wer kann irgendwas mit Baron Corbin anfangen? Du kannst ihn jetzt 2 Wochen lang darstellen, so, oh ja, der Typ, der Kurt Angle retired hat. Und dann verkackt das sowieso wieder mit seiner Art. Weil er das weder im Ring noch außerhalb irgendwie darstellen kann.
So wird es wahrscheinlich sein. Also ich frage mich halt auch, was man hier mit, wir haben ja schon im Vorfeld auch genug drüber gemotzt, was das hier für eine merkwürdige Ansetzung ist. Ich vermute, wie gesagt, dass das hier so typischer Veteranen-Move ist. Dein letztes Match gewinnst du nicht, sondern du verlierst es gegen einen jungen, aufstrebenden Athleten. Das ist ja durchaus so üblich. Trotzdem, das war jetzt kein Wunder, wie geiler Abschied, hat aber dann immerhin danach noch, also nach dem Match, hier seine Standing Ovations bekommen. Aber auch da, ich weiß nicht, Chris, fandst du das so mega emotional? Ich habe zwar so ein bisschen ein Tränchen verdrückt, aber irgendwie hat mir da auch so die ganz große Gefühlsduselei gefehlt. Ich hätte es halt geil gefunden, wenn zum Beispiel dann ein Teil vom Lockerroom rausgekommen wäre und ihm applaudiert hätte oder sonst irgendwas. Vielleicht kriegen wir das noch. Aber mir hat wirklich dann auch noch mal diese große Respektsbekundung, hat mir da gefehlt, die auch?
Genau das. Ich glaube, der Lockerroom, der wird bei Raw kommen. Und wenn es quasi statt des Dark Matches kommt, dass man es hinterher dann auf WWE.com oder so sehen kann. Das wird bei Raw passieren. Es hat einfach sowieso Emotionalität in diesem Match gefehlt, weil es nicht richtig aufgebaut war und weil der Gegner Baron Corbin war. Das hat man auch der Crowd angemerkt. Ich glaube, bis auf wenige Ausnahmen ist halt einzig Kurt Angles Frau wirklich emotional geworden, weil sie weiß, was das ihrem Mann bedeutet. Sonst war auch das Publikum jetzt nicht wirklich in diesem Kampf drin, dass du das letzte Match deines Helden siehst, weil es war halt gegen Baron Corbin. Und diese Ansetzung hat diesem Farewell-Match unfassbar viel geraubt. Ja. Und ob es ein Cena gewesen wäre oder ich glaube, selbst mit Shelton Benjamin hättest du das machen können damals. War doch Team Angle, ne?
Oder? Ja, genau.
Ja. Da hättest du das machen können. Du hättest einige Möglichkeiten gehabt. Chad Gable hättest du irgendwie drehen können.
Ist ja sein Vater. Nicht? Jason Jordan nochmal auskramen.
Ja, irgendwas, ja. Du hättest da was reinbringen können. Und sie haben sich bei WWE für die schlechtmöglichste Lösung entschieden. Und dadurch fehlt diese Emotionalität leider. Das war einem Kurt Angle so einem verdienten und so einem großartigen Wrestler nicht würdig.
Wobei man natürlich aber auch sagen muss, dass das jetzt ja schon irgendwie seine 5. Farewell-Speech war, ne? Also er hat jetzt irgendwie in jeder Stadt immer eine gehalten.
Ja, schon, aber das war jetzt das große Match. Und normalerweise wissen Fans das auch zu schätzen und sind da dann trotzdem emotional.
Ja.
Also das war doch auch damals Ric Flair. Der hat auch in jeder Stadt dann irgendwie damit, er muss unbesiegt bleiben, sonst muss er die Karriere beenden. Er hat auch da immer was gesagt und die Leute haben ihm zugejubelt. Und bei WrestleMania, es wusste jeder auch, dass das in Anführungszeichen letzte Match von Ric Flair ist. Aber das war aufgebaut und das hatte einen Gegner und das hatte eine Geschichte. Und hier, das hier war leider hingerotzt.
Ja, die Fehde war halt nicht vorhanden, um es mal so zu sagen. Dadurch gab es keine Emotionen, es gab keine Heat. Baron Corbin wollte eben keiner haben. Die Heat, die es gewesen ist, war dann einfach nur komplettes Unverständnis. Und das ist eben keine Art und Weise, wie man das aufbaut.
Ich meine, eine gewisse Geschichte gab es ja dann, diese Reibereien als GM oder so. Aber dachte die WWE tatsächlich, diese Geschichte wäre so gut gewesen, dass die Leute das akzeptieren?
Keine
Mit
Ahnung.
Mit Baron fucking Corbin?
Ich habe keine Ahnung.
Doch, Olaf, beantworte das jetzt.
Nein, aber wie gesagt, ich fand, das war klar, es gab dann am Ende noch, wie gesagt, den Applaus, es gab die Musik und so, aber das war leider eher ein emotional durchwachsener Abschied nach einem schlechten letzten Run, muss ich ehrlich sagen. Da gab es schon deutlich schönere Farewell-Stories, die WWE erzählt hat. Und wie du schon gesagt hast, ein Kurt Angle hätte was Besseres verdient gehabt und hätte hier auch mit Leichtigkeit auch einen anderen Gegner bekommen können. So. Ist halt so. Ne, das ist war auf jeden Fall Kurt Angles letztes Match. Ich glaube, ihm kann man einfach nur wünschen, dass er jetzt einfach noch nach seiner Wrestling-Karriere ein gesundes und langes Leben hat und vielleicht da auch noch ein bisschen als Trainer vielleicht im Performance Center arbeitet und vieles von seinen Kenntnissen einfach an die nächste Generation weitergibt, weil er ist auch jemand, der Geschichten erzählen kann, der zwar auch teilweise absolut wahnsinnig gewesen ist, was die Misshandlung seines eigenen Körpers angeht. Aber trotzdem jemand ist, der, glaube ich, Wrestling und auch Kampfsport und alles andere, was damit zusammenhängt, einfach absolut gelebt hat und dafür auch ein Vorbild ist für ganz viele junge Athleten. So, genug der salbungsvollen Worte. Machen wir weiter mit dem WWE Intercontinental Championship Match zwischen dem Champion Bobby Lashley, begleitet von Leo Rush, und natürlich dem Demon Finn Balor. So, wir haben im Vorfeld schon so ein bisschen drüber geschimpft, dass es ja eigentlich unlogisch ist, dass Finn Balor hier den Demon auspackt und nicht gegen Brock Lesnar, aber dadurch hat man Demon geschützt. Chris, wie fandest du hier den Einsatz des Demons und vor allem, wie fandest du Bobby Lashleys grüne Kontaktlinsen?
War die nicht gelb?
Ich glaube, die waren grün.
Ich weiß es nicht genau. Je nach Lichteinfall sah es mal gelb, mal grün aus. Okay. Aber ich muss sagen, ich fand das gar nicht so schlecht.
Ich auch.
Weil da hat Lashley tatsächlich mal etwas Markantes an sich. Also ich glaube, wir sind uns alle einig, dieses Stirnband sah komplett lächerlich aus.
Einfach ein geiles Ding.
Und
die Melone sah noch viel geiler aus.
Also, ne, und ohne sieht er halt so nichtssagend, so 0815 Wrestler aus irgendwie. Aber diese Kontaktlinsen haben ihm was gegeben.
Soll ich dir sagen, was?
Er sollte die häufiger nehmen.
Soll ich dir sagen, was? Er sieht nämlich aus wie der Hulk, bevor er sich verwandelt.
Ja, so ein bisschen, ja. Ich fand es echt gut. Und sie sollten überlegen, ob er die nicht immer nimmt. Das gibt ihm was. Ja. Wozu soll ich noch was sagen?
Zu dem Demon, Mann.
Der Demon, ja, war ganz gut. Ich fand es sehr lustig, wie er Leo Rush immer weggescheucht hat. da musste ich lachen. Und ich hatte vorher null Bock auf dieses Match, weil man es ja auch schon irgendwie so tausendmal bei Raw auch gesehen hat, gefühlt. Aber es war okay. Die Länge war angemessen für die Wichtigkeit dieses Matches. Der Demon kam zur Geltung. Und es war nett.
Ja. Ich finde auch, das hat keinem wehgetan, nee. Muss ich ehrlich sagen.
Warum muss der Demon
Finn eigentlich hat endlich den Titel.
Seine Zunge jetzt immer so dumm rausstrecken?
Weil das Leo Rush Angst macht.
Ich hasse das. Das hat er doch vorher auch nicht gemacht. Das sieht super affig aus. Außerdem ist es auch gefährlich, wenn man Coup de Gras macht. Also da hält sich jeder Sportlehrer die Augen zu. Aber ja, also ich war froh, dass das Match dann nur 4 Minuten ging. Weil wir es ja schon häufig gesehen haben. Baylor hat gewonnen, war der Richtige. Aber dafür, dass es Mania war, war der Entrance von Demon unspektakulär, oder? Ja. Also war halt der Demon-Entrance, ne?
Ja.
Aber mehr auch nicht.
Ja. Also war jetzt keine Kettensäge
generell dabei. Generell ganz grundlegend hattest du hier wenig spektakuläre Entrances. Auch die Stage war ja nicht spektakulär. War halt ein großer Fernseher. Aber gut, kann ja in Cinemax gehen. So, aber
ja, war sogar sehr unspektakulär, würde ich sogar sagen, die Stage.
Ja, So, also weiß ich nicht. Das hatte jetzt keine Achterbahn, sondern nicht so. Da sah das auch letztes Jahr besser aus.
Der Entrance von Triple H, den fand ich sehr lächerlich.
Ja, der Batista auch.
Ja, hat er auch recht. Deshalb mag ich Batze auch so sehr.
Also, du hattest aber hier wenig, wo du sagst, ach man, das ist aber jetzt mein WrestleMania-Entrance.
Das habe ich von vielen gelesen, dass die gesagt haben, so, ja, mir fehlt da irgendwie so ein bisschen Glamour und drumherum. Und tatsächlich, das fand ich immer auch, mir hat auch so ein bisschen diese, normalerweise bauen die Bühnenbildner da ja irgendwie so lokal Kolorit mit ein. Und mir wird es hier so ein bisschen gefehlt, warum da nicht irgendwie die Freiheitsstatue in der Mitte bauen sonst was.
Also auch so der Entrance von einem Kofi Kingston, das war auch so, ja, kam halt raus. Habe ich alles irgendwie nicht verstanden. Das war so unspektakulär bei ganz, ganz vielen Sachen. Das fand ich irgendwie blöd.
Aber es gab Feuerwerk.
Ja, also das war wirklich, als hätte die WWE sich gedacht, nö, wir haben ja Pyro, das reicht.
Ja. Ja, nee, das stimmt schon. Das habe ich auch ganz, ganz oft gelesen. Ich habe mir halt nur gedacht, ich hätte gern diese Leinwand einfach für meine. Einfach stelle ich mir ja vor die Haustür oder so. Dann gucke ich mal von
darauf raus. Split-Screen Mario Kart.
Genau, oder Game of Thrones, wenn es irgendwie dann rauskommt.
Darauf einfach nur Pornos.
Finde ich lustig.
Dann hättest du Du hättest jedenfalls den größten Fernseher in Hobbing.
Ja, das habe ich auch jetzt schon. Egal, also der Kampf hier, der war genau das, was wir uns eigentlich davon erwartet haben. Kai, wie fandest du die Powerbomb von Finn Bella auch so beeindruckend,
oder?
An Bobby Lashley?
Also, das war schon, wo du sagst, oh, der Finn, der hat schon ordentlich Muckis. Also, die siehst ja auch so, aber die können auch ordentlich heben. Fand ich nicht schlecht.
Nee, ich auch nicht. Also, wie gesagt, ich fand den Kampf ordentlich für das, was er sein wollte. 4 Minuten, das hat's. Also, mich hat das unterhalten.
Hoffen wir jetzt einfach mal, dass er sich auch mal behält. Länger als eine Woche.
Ja. Ja. Ich frage jetzt nur, streiten sich jetzt der Demon und Finn Balor dann, wer den Titel jetzt
hat? Ja, ich glaube schon.
So Gollum-mäßig? Und
Ja.
Oh, das solltest du rausschneiden, sonst kommen wieder irgendwelche Leute bei WWE auf ganz dumme Gedanken.
Vielleicht mischt sich auch noch Mojo Rawley ein, der hat ja auch immer sein Spiel.
Oh, fuck.
Boah, das ist wirklich eine gute Promo.
Den habe ich schon längst verdrängt.
Ja, auf jeden Fall haben wir einen neuen Intercontinental Champion. Finn Balor holt sich das Ding hier nach knapp 4 Minuten. Solides Match, würde ich mal sagen, und eine gute Art und Weise, um den Deem-Charakter hier nochmal zu zeigen und zu präsentieren. Und ich habe da nichts großartig Negatives zu sagen, weil es einfach kurze, gute Unterhaltung gewesen ist.
Apropos so, spektakuläre und unspektakuläre Entrances.
Ja, Main Event Time. Fangen wir erstmal den Entrances an. Erstmal ist euch aufgefallen, dass ständig die Champions als Erste reingekommen
sind. Jetzt habe ich mich die ganze Zeit gefragt, warum machen die das?
Ich habe keine Ahnung. Ich verstehe es auch nicht. Das geht mir tierisch auf den Sack, den ganzen Event durch.
Das macht WWE aber ab und zu schon mal sehr gerne, gerade bei Mania. Das regt mich auch immer auf.
Ich meine, hier im Main Event konnte ich es verstehen, sodass man Becky Lynch quasi den letzten Posten gegeben hat, weil die halt das Babyface ist und man wollte die Reaktion abwarten. Aber auch die Reaktion war ja nicht so richtig da. Nee. Aber lass uns mal gerade kurz über die Entrance sprechen. Wir haben Charlotte Flair im Helikopter. Wer will von euch? Ich weiß, ihr fandet es beide total witzig, deswegen wer möchte zuerst?
Man kann ruhig, Chris.
Ihr fandet das total witzig, ich fand das total bescheuert einfach.
Ja, deswegen, ja.
Erstmal, ich fand das sowieso schon am Anfang der Show nach America the Beautiful, wo normalerweise die Jets halt über das Stadion zischen, kommen dann halt einfach so ein paar beschissene Hubschrauber.
Bleiben stehen, machen nichts, fliegen wieder weg, alle klatschen.
Und die Amis gucken nach oben, so stolz patriotisch. Yes!
Ja, Mann, Helikopter!
America, fuck yeah!
Coming again to save the
motherfucking. Sind wir mal ehrlich? Sind wir ehrlich? Unsere Uschi von der Leyen hätte gerne ein paar Helikopter, die so lange fliegen und nicht ins Stadion fallen.
Ja, gut, die hat halt auch einen an der Waffel. Das war so bescheuert. Und dann auch hinterher nochmal. Und da sind die tapferen Piloten der Helikopterbesatzung. Ich denke mir so, das interessiert mich doch nicht.
Die haben sich auch einfach dann in der Show nochmal gezeigt. So, ja, und das war ja unsere geile Öffnung.
Ja.
So. Bleib stehen. Fliegt raus. Also, boah, mega. Also, bitte mehr davon.
Totaler Bullshit.
Nächste Mal einfach 8 Helikopter.
Ja, und dann diese überblende Charlotte im Helikopter, dann dachte ich so, ah, da kann man was Cooles draus machen. Aber dann ist mir halt auch der Schnittfehler aufgefallen, dass sie schon über dem Stadion war und dann wieder weiter entfernt ist und so. Das war schon sehr gut. Und es hat sich halt ewig hingezogen. Und, ja. und ich dachte dann, okay, jetzt kommt was Geiles, Spektakuläres. Irgendwie dieser Helikopter landet mitten im Stadion, so auf dem Dach, der über dem Ring ist, und sie wird da abgeseilt oder was auch immer. Nein, sie wird halt auf dem Parkplatz rausgelassen.
So 7 Kilometer von der Arena entfernt, muss man mit dem Uber dahin fahren.
Und muss erstmal so 2 Kilometer bis zum Stadion laufen. Wo dann auch der rote Teppich schon längst vorbei ist, den sie also nicht hätten ausrollen müssen, dass ihre Schuhe nicht schmutzig werden.
Und dass sie schnurgerade auf das Bud Light-Logo zuläuft, ja, übrigens, was ich auch so geil fand.
Ein Bullshit, sondergleichen.
Ja, das so, haben die einfach geiler rausgemalt.
Unfassbarer Kappes. Vor allem, warum hat sie vorher noch diese Lederjacke an, wenn sie die sofort auszieht?
Triple H.
War ein Ei, also ich fand's total bescheuert, aber es war ein wundervolles Trash-Segment, das zeigt, dass sich bei manchen in der WWE seit den 80ern im Denkprozess nicht viel geändert hat.
Ja, du hast ja wirklich gemerkt, das war so von der Wand bis zur Tapete gedacht, so, ja, wie kommt Charlotte rein? Leute, pass auf, wir nehmen Helikopter, alle so, boah, geil, geil, was machen wir dann? Ja, ein Helikopter halt, ne?
Ja, da muss irgendwie ein großer Helikopter-Fan sein, irgendwie so. Ich glaube, Kevin Dunn durfte mal bestimmen, was da passiert oder so. Und sie haben gesagt, ja, dann sollen die Jets wieder übersteigen. Und ich denke, ich mach Helikopter.
Ja, oder kommt halt irgendjemand und sagt einfach, wir haben keine Jets. Nein, wir haben nur Helikopter. Oh.
Übrigens auch schön, fand ich bei dem Entrance von Drew McIntyre, dass die Musikkapelle des New York Police Department die Musik für jemanden spielt, der gerade jemanden verprügeln will, der von Krebs zurückkommt. das war halt auch so, wow. Ja,
wir müssen auch irgendwo Geld verdienen, ist mal ganz ehrlich.
Nein, aber was ein Bullshit eigentlich. Und genauso dieser Entrance von Charlotte, das war halt gar nichts. Aber der von Rousey war sehr cool, weil Joan Jett gespielt hat.
Ich dachte, der David Starr kommt noch raus.
Bin mir nicht ganz sicher, ob der gerade von WWE eingeladen wird.
Ja, vermutlich nicht.
Aber irgendwo eingeladen wird.
Das stimmt. Ja, Joan Jett war cool, das hat mir auch gut gefallen. Umso enttäuschter war ich eigentlich, dass Becky Lynch eigentlich keinen Special Entrance bekommen hat. Einfach nur.
Ja, das war auch so. Leute, aber wir haben jetzt ganz viel Pyro verschossen und Helikopter und wir haben kein Geld mehr. Ja, sag mal, wir haben noch Nebel da. Ja, mach mal halt Nebel.
Wir haben noch Nebel von Finn Bella übrig. Wollt ihr den nehmen? So, ja, geht schon.
Wir haben Arial-Schriftgröße 600. Ja, machen wir, kein Problem. Hauen wir einfach auf die Leinwand.
Oh, das passt. Wir haben nämlich als Stage einfach nur einen großen Bildschirm genommen.
Genau.
Das ist ja super.
Ach ja. So.
Ein großer Feld von Hubschrauber und Areal.
Willkommen, wir machen einfach so wie so eine RTL-Show, weißt du, die dümmsten Wrestling-Entrances. Ja. Da setzen wir uns einfach auch hin und lachen uns einfach die ganze Zeit kaputt.
Hubschrauber gewinnt immer.
Ja, Hubschrauber sticht. ja, zum Match-Geschehen. Muss ich leider sagen, war längst nicht so gut wie erhofft und das Ende war kacke. So, also, mir hat ganz viel Struktur hier im Kampf gefehlt. Ich habe das Gefühl gehabt, dass eine Charlotte die beiden anderen Damen sehr durch das Match geführt hat.
Ja.
Und dass eine Becky Lynch sehr nervös gewirkt hat und eine Ronda Rousey leider hier gezeigt hat, dass sie eben sehr, sehr limitiert ist. Kai, du hast mir gerade schon bejahend zugestimmt.
Also wirklich gemerkt, dass eine Charlotte gesehen? Das Ding da getragen hat. Aber trotzdem hat auch hier eine Ronda wieder gezeigt, was ich an ihr mag. Also diese Schläge, die Knie, das sieht, also du hast wirklich, wenn du dir vorher diese Women's Battle Royale anguckst und das Women's Tag Team Match und du dann hier diese drei Wrestlerinnen siehst, da merkst du halt, was das Problem in der Division ist. Du hast 3, 4, 5 Leute, die es können, dann sehr viel nicht, dann nochmal ein paar, die es können und danach wieder scheiße. Und das ist halt so irgendwie das Problem. Die drei, die waren wirklich wrestlerisch schon gut. Natürlich haben die da auch was gebotcht oder sowas. Aber hey, das bleibt halt nicht aus. Du bist bei Mania. Main Event zum allerersten Mal, super nervös. Ich glaube, da würden die wenigsten fehlerfrei abliefern. Also ich habe super lange gebraucht, um in das Match reinzukommen. Also wirklich, wenn ich jetzt übertreibe, würde ich sagen, so nach 15 Minuten war ich wirklich drin.
Ja, das war bei mir auch so ein bisschen das Problem. Chris, hast du auch hier Probleme, in den Kampf reinzukommen?
Nee, ich hatte eher Probleme, rauszukommen, falls das Sinn ergibt. Weil ich finde, dieses Match hatte eigentlich nur eine Phase. Also irgendwie, ja, es hat sich nicht richtig viel entwickelt während dieses Matches. Und wo ich dachte, wann kommt so der nächste Step in diesem Kampf, war das Match eigentlich schon vorbei. Das war seltsam, also es war nicht schlecht. Überhaupt nicht. Es hat mich eigentlich die meiste Zeit unterhalten, dieses Match. Aber dann, wie gesagt, hatte für mich irgendwie so eine Phase, aus der es nicht rausgekommen ist. Und dann war halt dieses total beschissene und unwürdige Ende, nur weil sie anscheinend die goldene Gans noch weiter schützen wollen oder
es
so.
Es gibt ja das Gerücht, ne, also jetzt wieder Headlock im Internetmodus, dass das Ende gebotcht ist. Dass Charlotte eigentlich outkicken sollte. Und das ursprünglich geplant war, dass, glaube ich, Ronda. Ja, genau, dass Ronda outkicken sollte. Oder die ist ja, also die Schulter war ja auch nicht ganz auf dem Boden beim Three-Count. Und das ursprünglich geplant war, dass eine Becky Lynch eigentlich eine Charlotte zur Aufgabe bringt. Weil ich habe es auch gesehen und ich dachte mir, also so hat The Man jetzt gewonnen? Also das und ich deswegen macht es eigentlich Sinn, wenn man denkt, dass das Ende irgendwie gebotcht ist, weil das wirkt jetzt auch alles nicht geplant. Eine Becky war danach sehr überrascht, eine Charlotte war irgendwie überrascht und sauer und es hat auch gar nicht zur Story gepasst. Also ich kann mir wirklich vorstellen, dass das ein Botch war, was natürlich super blöd wäre.
Also ich habe die eine Variante, die du gerade erwähnt hast, habe ich gelesen. Es gibt auch die Variante, das hat Dave Meltzer wohl geschrieben, dass diese Aktion als Pin gedacht war, aber der Botch darin bestand, dass Ronda Rouseys Schulter quasi vom Boden hochgegangen ist. Also, dass der Ref eigentlich alles richtig gemacht hat, aber, also, dass es kein anderes Finish gegeben hat, aber eben die Aktion quasi unsauber ausgeführt war, beziehungsweise Ronda ihre Schulter nicht weit genug auf den Boden gedrückt hat am Anfang. Und dazu kam jetzt auch noch raus, dass sich wohl Ronda im Verlauf des Kampfes die Hand gebrochen hat. Auch das könnte wiederum einen Einfluss auf das Matchende genommen haben. Also schwierig, weiß man nicht. Aber es hat natürlich auch ganz viel vom Appeal des Finishes einfach kaputt gemacht. Und was Chris gerade eben gesagt hat, das Problem hatte ich tatsächlich auch so ein bisschen. Also ich fand, am Anfang hatte ich durchaus so den Eindruck, dass man hatte ja versucht, so gerade auch man hat ja zuerst so ein kleines Bündnis gehabt mit Becky und Charlotte und dann, aber hinterher war es ja dann mehr oder weniger jeder gegen jeden und vor allem auch eine Ronda, die auch sehr dominant dargestellt worden ist und die auch immer versucht hat, ja teilweise beide Gegnerinnen zur Aufgabe zu zwingen und da auch wirklich alles wirklich eingesetzt hat und inklusive auch ein paar verrückten Bumps genommen hat. Also diesen diesen Armbar, den sie da übers Seil genommen hat, wo dann der Dropkick kam und sie ist dann da im hohen Bogen quasi über das Apron gepoltert. Auch nicht so schön. Aber tatsächlich, ich finde, dass dieser Kampf, der war recht schnell, aber er ist dann nie in der Dramatik drastischer geworden. Auch in dem Moment, als der Tisch hinter zum Einsatz gekommen ist, habe ich gedacht, so, jetzt muss irgendwas passieren. Aber ich muss auch sagen, Frauen und Tische ist eben echt immer ein Problem, weil Frauen nun mal einfach nicht so schwer sind wie Männer. Und da brauchst du nun mal echt ein bisschen mehr Kraft, um die da reinzuschmeißen. Und dann war auch da nicht ganz sauber, wie Charlotte dann, glaube ich, in den Tisch da reingehiptost worden ist, sodass sie eben nur das untere Ende quasi getroffen hat. Auch dadurch wirkte das nicht ganz so wuchtig, wie es hätte sein können. Ansonsten, da waren schon heftige Aktionen dabei, ne?
Ja, auch Sachen, die in die Story gepasst haben, wo dann auch eine Ronda Rousey meinte, ja, ich bringe euch beide zur Aufgabe, dann diesen Double Armbar angesetzt hat. Also, das war ja alles in sich schlüssig, abgesehen jetzt vom Ende, aber da war nie so, wo der Moment, wo du gesagt hast, okay, jetzt passiert's. Und irgendwie war es aber auch bei der Crowd nicht so klar. Am Anfang war so hier Becky Lynch Chance, aber vielleicht lag es auch daran, dass ich ohne Kopfhörer geguckt habe, aber ich fand, es war verhältnismäßig ruhig.
Ja. Den Eindruck hatte ich auch. Und ich habe mich da eben gefragt, ob das nicht einfach auch daran liegt, dass es ich glaube, ich meine gelesen zu haben, dass es angefangen hätte zu regnen gegen Ende. So, also zumindest zu nieseln und dass die Leute einfach kalt gewesen und dass die Leute einfach müde waren. Müde, kalt ist immer kacke, wenn du dann noch irgendwo emotional investiert sein sollst. Ich weiß es nicht, Chris, wie hast du hier die Sache gesehen? Auch gerade das Publikum. Ich habe eigentlich gedacht, Becky kommt raus und du kriegst halt wirklich diesen Schwall der Begeisterung entgegen, weißt du? Und das hat mir total gefehlt. Was war da los?
Du meinst den Austin-Moment, ne?
Genau, das
hat mir auch gefehlt. Und dann habe ich nämlich noch überlegt, liegt es an ihrem Theme, dass da irgendwie so das Markante fehlt, bevor es richtig losgeht, dass die Leute schon Zeit haben zu explodieren, bevor die Musik einsetzt, also wie bei Austin, erstmal das zersplitternde Glas, ja? Und dachte erst, es liegt daran, aber es hat sich so über den ganzen Kampf hat es sich halt nicht so aufgebaut. Man hat immer mal wieder die Becky Chance gehört, Die waren aber auch von weiter weg. Vorne, die Leute saßen eher auf ihren Händen. Ich weiß nicht, haben die... Ja, eigentlich haben sie ja kein Momentum eingebüßt. Das hatten sie zwischendurch mal mit der Fehde, aber jetzt so bei Raw letztens, das war ja nochmal richtig gut. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe keine Ahnung.
Ich kann es nicht
wahrscheinlich
sagen.
Ja, wie du schon sagtest, müde, kalt, einfach irgendwie zu lang. Die Pre-Show, ja. wo wir auch vorhin drüber gesprochen haben, die hätte man dann auch einfach weglassen können.
Ja, oder halt wieder auf eine Stunde begrenzen. Also wenn du eh schon weißt, dass du quasi 5,5 Stunden Event hast mit allem Pipapo, dann nochmal 2 Stunden Pre-Show vorne dran knallen, ist halt echt, es ist halt ein langes Programm, ne? Und das ist, glaube ich, auch hier den Damen so ein bisschen zum Nachteil gereicht worden, ne? Also die Leute wollten, ich glaube schon, dass die Leute wollten, das hat man dann auch ja so zwischendurch mal gemerkt, aber ich glaube einfach, dass ganz, ganz viele noch einfach müde
ja,
waren.
Ja, aber es fehlte auch dann noch dieser emotionale Katalysator.
Genau.
Das ist, ja, es gab nicht dann, dass mal dieser Gang höher geschaltet wurde, ob nur emotional oder matchtechnisch irgendwie. Es ist halt die ganze Zeit in diesem einen Modus vor sich hin gelaufen und ja, also bei Kofi gegen Brian hast du es ja gemerkt, die Kofi-Chants sind auch am Anfang in dieser Phase, die ich persönlich zu lang fand und du nicht, ja, sind auch immer wieder Kofi-Chants gekommen und wieder abgeebbt, weil eben nichts passiert ist, dass sie ihn anfeuern konnten, weil er sich nicht befreien konnte. Aber immer wenn dieses Match so ein Gang höher geschaltet hat, hat es bei der Crowd auch Klick gemacht. Und wie gesagt, ich bin weit davon entfernt zu sagen, ein schlechter Main Event, aber ein irgendwie seltsamer Main Event wieder.
Ja, also irgendwas hat da gefehlt, dass der Funke so komplett überspringt. Und ich kann es dir gar nicht genau sagen, was das gewesen wäre. Ich fand den Kampf ein bisschen... Das klingt jetzt wahrscheinlich negativer, als es gemeint ist, aber ich fand ihn ein bisschen unstrukturiert. Mir hat da so die ganz klare Linie gefehlt. Man hat gemerkt, dass gerade die erfahreneren Akteure, man muss ja sagen, ne, Ronda Rousey genau ein Jahr dabei jetzt, ne, und vom Mixed Tag Team Match irgendwie auf einmal in den Main Event innerhalb eines Jahres, das kann auch nicht jeder von sich behaupten. Aber man hat halt eben schon gemerkt, dass eine Charlotte da schon ganz klar federführend gewesen ist, ne, auch bei dieser Double Powerbomb, die es dann da gegeben hat, da war sie auch die, zumindest wenn ich mich jetzt nicht komplett verhört habe, die Kommandos gegeben hat,
so One nochmal. More time. Ja.
Genau das und solche Sachen, also das hat man da schon gemerkt, aber irgendwie fehlte mir da der rote Faden, der dafür gesorgt hat, dass ich hier wirklich emotional dabei bin und vor allem auch, man hat es hier komplett versäumt, also der Sinn dieses ganzen Matches war doch eigentlich, der Fokus muss auf Becky Lynch. Sie ist doch der Star, der gemacht werden soll.
Ja.
Und irgendwie hat das überhaupt nicht funktioniert.
Nee, stimmt, gar nicht.
Ne? Gar nicht. Also, du hast hier nichts dafür getan, dass sie vielleicht, also sie war weder besonders zäh, noch besonders dominant, noch besonders, ich weiß nicht,
Underdog.
Mutig oder was auch immer. Sondern sie war eine von den dreien und im Endeffekt war sie dann die durch diesen einen klugen Konter dann am Ende mit diesem, ja, ich will es jetzt mal Crucifix-Pin oder Cradle-Pin, was auch immer nennen, dann so der Glücklichere gewesen ist. Und das ist doch eigentlich nicht der Weg, den der The Man-Charakter eigentlich gehen wollte.
Nee, eigentlich hätte es wirklich sein müssen, Charlotte wird durch den Tisch geschleudert, ist aus dem Match. Rousey greift sie an, sie kontert richtig, nimmt sie in das Armhör und Rousey muss tappen.
Und das hattest du ja ganz kurz. Du hattest ja, als Charlotte durch den Tisch gegangen ist, irgendwie, aber auch nur für eine Minute den Moment, dass die beiden zusammen im Ring sind und dann gab es ja dieses komische Cover.
Ja. Ganz, ganz merkwürdig. Also ich kann es auch nicht so genau sagen. Ja, ich fand den Kampf jetzt auch nicht schlecht. Die 20 Minuten dafür ging auch schnell rum. Aber es hat auch nicht dafür gesorgt, dass ich da jetzt wie festgeklebt vor dem Bildschirm hänge und sage, jetzt Becky, jetzt mach das, weil da fehlte einfach irgendwie die rote Linie. Es hätte ja auch sein können, man hätte ja auch sagen können, hier auf halber Strecke, Ronda und Charlotte tun sich zusammen und vielleicht schmeißen Becky erstmal durch den Tisch, so wie es damals ja hier mit Evolution gegen Daniel Bryan gewesen ist, wo Daniel Bryan ja auch wirklich alles gefressen hat, ehe da dann am Ende doch noch gewonnen hat. So in der Richtung.
Es war halt nicht dieser The Man-Moment da, ne? Den du irgendwie beim Rumble hattest zum Beispiel.
Ja.
Ich hab da auch halt irgendwie an so Momente gedacht, wie jetzt Austin gegen Michaels damals, wie das gebuckt war. Dieser Austin-Charakter ist viel besser rausgekommen. Oder WrestleMania 20, das Triple Threat.
Ja.
Triple H gegen Shawn Michaels, gegen Chris Benoit. Wie das halt die Geschichte erzählt hat und wie das immer, ja, kontinuierlich einen Gang höher geschaltet hat in der Dramatik. Und das hier, das war, es war irgendwie so ein, ja, so eine Flatline einfach.
Ja, halt auf hohem Niveau. Ja. Also das Match war noch lebendig so, es war nicht tot oder sonst irgendwas, sondern es war durchaus ein gutes Match. Aber es hat keinen Peak nach oben gegeben. Und das war das Problem. Und es hat nicht die Momente gegeben, wo man gesagt hat, jetzt muss ich für die eine sein. Weil im Endeffekt, es waren ja zwei Heels gegen ein Babyface und gegen The Man. Und die Geschichte wollte hier erzählt werden. Und man hat es nicht geschafft, diese Geschichte, die man jetzt über die letzten, keine Ahnung, seit dem missglückten Turn von Becky gegen Charlotte eigentlich damals, hat es nicht geschafft, das hier nochmal irgendwie in ein Match zu pressen. Woran es gelegen hat, kann ich dir nicht sagen. Da muss man dann aber eindeutig sagen, da hat das Booking und der Creative-Teil hier versagt, dass man den dreien hier nicht die Linie ausreichend gezeigt hat.
Also bitte, Booking und Creative-Team der WWE haben versagt.
Das ist doch so.
Das finde ich jetzt aber abenteuerlich. Oder
die Agents, wer auch immer das hier
betreut hat. Wo die sonst immer so abliefern, hör mal.
Also ich finde die Dana Warrior
kein Zynismus hier.
das ist sowieso der Knaller. Dass ja. Die da jetzt mit rumwurksen darf. Aber wurscht.
Aber wurscht, abgesehen genau. Von so ein paar komischen Sachen, war das schon eine unfassbar starke Mania, oder? Also jetzt,
Kai kommt gleich zum
Schluss hier. Abzustehen. Ja, wir haben gerade das Main Event besprochen, 20 Minuten. Danach kommt nicht mehr viel.
Ja, doch, man kann jetzt auch sagen, wir haben jetzt Becky, ich muss ja hier noch den Abschlusssatz sagen, weißt du? Wir haben jetzt Becky Lynch als neuer Raw und SmackDown Women's Champion und jetzt werden wir mal sehen, ob es da jetzt ein Unification gibt oder ob sie jetzt einen Titel davon abgibt. Also das ist ja auch alles noch nicht ganz klar. Das werden wir dann wahrscheinlich heute oder diese Woche oder dann auch vielleicht nächste Woche dann beim International Superstar Shake-Up dann sehen. Ich bin gespannt, wie das da weitergeht. So, und jetzt kommen wir zum Fazit, Kai, weil es ist hier immer noch ein geordneter Podcast. Ja,
verdammt Zucht und Ordnung.
genau, du hast gerade eben gesagt, es war eine verdammt starke WrestleMania. Yes.
Ganz genau.
Ich sage, es war eine gute WrestleMania. Was sagt Chris?
Schwierig.
Ich glaube, gut ist auch wahrscheinlich zu positiv, wenn ich jetzt drüber nachdenke.
Was?
Ich überlege gerade, ob gut nicht zu positiv ist.
Ne, ich sage, ich habe es vorhin schon getweetet, eine ordentliche, aber nur in ganz wenigen Momenten wirklich mitreißende WrestleMania.
Ich fand es ein bisschen besser als ordentlich, aber vielleicht minimal schlechter als gut. Gibt es da irgendwie ein Wort für?
Befriedigend.
Gordentlich oder so? Ich weiß es nicht. nein, also mich hat diese WrestleMania unterhalten und ich hatte auch nicht das Gefühl oder selten das Gefühl im Vergleich gerade zu den letzten Jahren, dass ich es extrem gezogen hätte. Das hatte ich tatsächlich zwar in diesem Block mit Roman Reigns und Batista und Dings, aber trotzdem habe ich da immer noch mal so Momente gehabt, die mich unterhalten haben. Also als Batista der Nasenring rausgezogen worden ist oder solche Sachen. deswegen haben wir da hatte ich nicht diese extremen Längen drin gehabt, die ich auch teilweise bei anderen WrestleManias zuletzt gehabt habe. Ich finde, das war gute Unterhaltung, aber es war nach wie vor einfach viel zu lang.
Ja, aber das wird es halt immer sein, das wird sich auch nie ändern. Du wirst ja nie sagen, wir machen jetzt 8 Stunden Mania und jedes Match ist geil.
Nee, aber ja, man könnte es aber auch weniger Stunden machen.
Kannst du einfach mal jetzt hier mal ein bisschen New Japan.
Ja.
Es geht halt schon, sagen wir es mal so, aber natürlich ist das, also.
Nee, du kannst ja nicht nur Höhen haben. Brauchst auch Tiefen.
Nee, ja.
Das wäre ja schlimm, ne? Wenn alles immer gut wäre.
Ja, wie willst du das denn machen? Du hast immer Tiefen drin.
Wann willst du denn mal auf Toilette gehen?
Ja,
eben.
Ja, dafür hast du dann halt sowieso das Frauentag-Team.
Dafür sind ja Frauen da.
Chris, du alter Chauvinist.
Nein, deshalb gar nicht. Aber du weißt doch, wie es ist. Das ist dann irgendein Multi-Man-Match, Multi-Women-Match, so. Wie in diesem Jahr. Wo halt nicht nur irgendwie zwei gute Teams drinstehen, sondern halt auch so ein paar Graupen.
Chris dann so, ja, also für Sexismus ist die auch gar nicht mein Typ.
Nein, so meine ich das überhaupt nicht.
Ach ja.
Und ich war zu dem Match ja sogar wieder da vom Rauchen und ich bin nicht nochmal gegangen, ja, weil ich dachte, ich mag Sascha und Bailey und Beth Phoenix Und der Rest ist da.
Und ich muss ja morgen noch einen Podcast machen, ne?
Ja, genau. Ja, komm, da hätte ich mich drum rumschummeln können irgendwie.
Also mir geht's wirklich darum, ich hatte schon lange nicht mehr irgendwie so ein Event, wo ich bei zwei Matches wirklich so emotional dabei war, dass ich aufgesprungen bin beim Pinfall. Und ich finde, wenn du das schaffst, dann ist das schon eine gute Leistung.
Aber wenn du das über 8 Stunden nur bei 2 Matches schaffst, bei der größten Veranstaltung des Jahres, finde ich, ist das dann trotzdem nicht die geilste Leistung, die du hättest bringen können.
Im Vergleich zu den letzten Jahren? Wenn das also so, was war denn bei WrestleMania 34, wo du gesagt hast, so, boah, geil, Junge, jetzt ist aber hier richtig.
Das Intercontinental Champion. Ja,
aber bist du da aufgesprungen?
Ja.
Ja, dann weiß ich auch nicht. Vielleicht.
Das ist in der Halle ziemlich abgegangen, das Ding.
Ja, du warst Asuka ja auch live dabei, ne?
Und Asuka gegen Charlotte war auch verdammt geil.
Es soll aber kein Kofi Kingston gegen Daniel Bryan.
Nein, das nicht. Aber
es ist auch kein Rollins schlägt Lesnar.
Ich. Ja.
So, case closed.
Nein, ich sage nicht, dass 35 eine schlechtere Mania ist als 34 oder sowas. Also von der Qualität jetzt mal abgesehen. Aber trotzdem, das ist halt für die größte Veranstaltung des Jahres. Und wenn du in 8 Stunden es nur 2-mal schaffst, die Leute vom Hocker zu reißen, ist das nicht eine geile Leistung. Da ist mehr drin. Vor allem, wenn du so ein Match hast, wie den Main Event, den du bis dahin so aufgebaut hast.
Das ist also klar, dass der eine Enttäuschung war.
Zumindest da muss noch was kommen. Und da der nicht so geklickt hat, obwohl das hätte müssen. Und obwohl das Match nicht schlecht war, ist es in gewisser Weise eine Enttäuschung, ja.
Wobei wir in den letzten Jahren noch viel, viel schlechtere Matches im Main Event gehabt haben und viel mehr und härtere Tritte in die Eier bekommen haben im Main Event als jetzt hier. Das war klar, es war jetzt so ein bisschen underwhelming irgendwo, aber man hat sich ja trotzdem gefreut. Aber es fehlte eben diese Ekstase, die wir uns, glaube ich, wir haben alle davon damit gerechnet, dass wir hier mit wehenden Becky-Fahnen und wehenden irischen Fahnen irgendwie durch, weiß ich nicht, Köln-Mühlheim, durch Essen oder.
Ich fand Becky nicht ansatzweise so wichtig wie Rollins und Kofi.
Für mich war das der Aufhänger.
Ja, ich weiß, das haben wir schon in der Preview gesagt, ne? Also, das für dich halt wirklich Becky das größte Match ist und klar, das ist halt, glaube ich, das Problem. Wenn du damit reingehst und sagst, okay, ich will jetzt meinen Becky Lynch-Moment haben, dann gehst du hier in Anführungsstrichen enttäuscht raus. Wenn du aber reingehst und sagst, ich will jetzt hier meinen Kofi Kingston-Moment haben, dann sagst du, geile Scheiße.
Ja, aber was normalerweise brauchst du. Hast du diesen Moment doch dann sowieso, wenn das vernünftig aufgebaut und ist und dann vernünftig stattfindet, hast du das doch. Und das hat irgendwie beim Main Event nicht geklickt. Also ich bin nicht da reingegangen, ich will mal einen Kofi Kingston-Moment haben und fand es trotzdem sehr, 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 sehr schön. Und dieses Match, da habe ich mich drauf gefreut und selbst irgendeine Überraschung oder so hätte irgendwas aus mir rausgekitzelt, aber so, gerade dieses Finish und der Aufbau dahin war so schlecht, dass ich da saß, so, ach ja, Becky hat den Titel, schön. Das hat mich null irgendwie mitgerissen dann. Da war null Aufbruchstimmung.
Ja. Deswegen, für mich war es auch kein Downer, weil ich mich auf der einen Seite dann auch einfach gefreut habe, dass Becky Lynch hier das Ding geholt hat. Aber es war eben auch nicht dieser, yes, neuer Star ist jetzt hier geboren worden, so in diesem Moment. Es war nicht, was Chris gerade gesagt hat, es war nicht dieser Austin-Moment. Der war dann eben nicht da und ich glaube, den haben sich viele versprochen. Es ändert aber nichts daran, dass es trotzdem in der Gänze trotzdem eine ordentliche bis gute WrestleMania gewesen ist. Also ich finde da, man hatte jetzt, klar, man hatte so ein paar leichte Durchhänger, aber abgrundtief schlecht war jetzt mal abseits von den Geschichten aus der Pre-Show und dann vielleicht auch noch dem Damen-Title-Match, war jetzt da nichts. Also selbst die Matches, wo wir jetzt so ein bisschen dann rumgemotzt haben, also Reigns gegen McIntyre und so und vielleicht auch ich bei Triple H gegen Batista, die kann man sich ja alle angucken. Also das war jetzt nichts, was mich in meinem Wrestling-Fan-Dasein beleidigt hätte.
Bis aktiv. auf das Damen-Tag-Team-Match war kein Crap dabei.
Eben, das meine ich.
Das konnte man alles gucken, auch mit, wo...
Das Damen-Tag-Team-Match konnten auch gucken.
Ja, mit The Miz und Shane bin ich auch ein bisschen hart ins Gericht gegangen. Mir persönlich hat es nicht gefallen, aber das war nichts, was mich irgendwie beleidigt hat oder sowas.
Eben.
Das habe ich so weggeguckt und dann war es halt gut. Also... Von daher, trotz dieser Hängephase, die ich auch hatte mit dieser Matchabfolge, wie bei dir, Olaf, würde ich auch sagen, 35 war eine besser anzuschauende Mania auf jeden Fall als die letzte, die sowieso eine seltsame Struktur hatte und da auch Downer drin waren, mehrere. Aber ich würde nicht sagen, dass sie mir besser gefallen hat als 33 oder 32 oder 31 oder 30. Dafür, ja. Also ich fand allgemein für eine Jubiläumsmania 35 in New York im MetLife war es ein bisschen zu wenig.
Da geht die Meinung auseinander. Ich bin irgendwo zwischen euch beiden, muss ich sagen. Und auch hier, also ich habe ja auch heute gepostet irgendwie, schreibt mal, wie fandet ihr die Mania? Da gehen auch die Meinungen auseinander. Von hat Spaß gemacht über einfach zu lang bis hin zu sehr gut. Der Danny schreibt, es war wirklich gelungen. Und freut sich vor allem über die ganzen Titelwechsel. Manche schreiben aber auch hier, wie gesagt, viel zu lang, hat mich nicht erreicht. Main Event halt nicht so gut. Takeover war viel besser. Na gut.
Ja, gut, der Vergleich hinkt immer so ein bisschen.
Eben, ist immer ein bisschen schwierig. Andere schreiben, war durchschnittlich. Also, die Meinungen gehen stark auseinander und ich glaube, das hängt eben auch damit zusammen, wie man die Matches gewichtet und wie man da emotional verhaftet ist. Aber nichtsdestotrotz, zum Ende des Podcasts müssen wir hier natürlich unsere Bananenwertung wieder loswerden und, ich weiß nicht mal, was ich letztes Jahr gegeben habe. Das ist echt kacke. Ich würde hier aber mal wahrscheinlich eine 6 von 8 geben. 5,5 bis 6 von 8. Kai, du?
7.
Boah, für eine Mania.
Kai hat heute gute Laune.
Ja, gibt ja auch Leute, die sind nicht so Hater wie ihr. Die Leute, die haben auch Spaß an Wrestling.
Du hast einfach das ganze Wochenende gesoffen, ey.
Genau, das ist der Restalkohol. Ja,
bist noch nicht richtig runtergekommen, Junge.
Ja, Chris, du?
Boah. Ja, mehr als 5 Bananen nicht.
Ja.
Ich sag 5, ja, 5.
Wie gesagt, die Meinungen gehen auseinander, aber das ist ja eigentlich auch mal ganz interessant zu sehen, dass auch da wir uns nicht einig sind, dass offensichtlich ihr euch da draußen auch nicht einig seid, das finde ich auch ganz schön. Trotzdem, es war, ich finde, eine insgesamt durchaus anschaubare WrestleMania, von der man sich gut unterhalten lassen konnte.
Warte mal, letztes Jahr habe ich bestimmt mehr Bananen gegeben, oder?
Ich weiß es nicht mehr.
Ich war komplett erkältet, als ich den Podcast mit dir aufgenommen habe.
Ja, das stimmt.
Falls irgendwas an dieser Wertung zu bemängeln ist, da war ich krank. Ich bleibe bei meinen 5 Bananen für 35.
Ja, ich meine, letztes Jahr die WrestleMania war eben auch.
Die war seltsam.
Durchwachsen. Ja, die war auch durchwachsen. Ne? Also schwierig. Auch 33 war auch nicht so richtig geil. Also
33 hat aber einige geile Momente, fand ich.
Ja, es ist echt nicht so einfach.
Leute, Kofi Mania is running wild, sag ich euch. So.
Ich sag nur, letztes Jahr Nia Jax defeated Alexa Bliss.
Boah, ey, hör auf.
Und Nicholas und Roman Reigns gegen Brock Lesnar im Main Event. Ja. Also ich weiß das. Und dieses enttäuschende AJ Styles gegen Shinsuke Nakamura.
Ja, da war nämlich kein Kofi Mania.
Nee. Ne? Aber da hatten wir dafür Engel und Ronda gegen die Authority. Das war cool. Aber wir hatten Jinder Mahal als US-Champion. Also, schwierig. Es ist wirklich diesmal schwierig. Ich glaube, wir können es einfach einigen. Ich glaube, wir hatten aber trotzdem alle unseren Spaß an dieser WrestleMania, oder? Sicher. Chris, du auch?
Ja, klar. Da sage ich nichts gegen. Ich habe das halt nur so für mich so anders gewichtet halt als Kai. Ja. Ich konnte, wie gesagt, die Pre-Show habe ich ja nachts noch geguckt. Diese 5,5 Stunden.
Ja, die lasse ich raus,
die Pre-Show. Main-Show. Die habe ich so relativ locker weggeguckt.
Ja, das habe ich mich auch gemerkt. Also klar, ich habe hier und da mal aufs Handy geguckt oder so, aber ich hatte nicht diesen Moment gehabt, wo ich gesagt habe, boah, jetzt habe ich aber echt die Schnauze voll, sondern ich wollte dann auch schon wissen, was passiert noch, und ich habe mich dann auch speziell auf Main Event gefreut, und ich glaube, das spricht eben dann auch für eine WrestleMania, deswegen sind wir da vielleicht auch jetzt mal hin und wieder auch mal ein bisschen überkritisch. Egal wie, wir sind durch mit der Review zu WrestleMania 35. Das, glaube ich, ist inzwischen die dritte WrestleMania, die wir gemacht haben, oder? Oder die zweite? Dritte? Muss es eigentlich gewesen sein.
Dritte, ja.
Zum Wochenende geht's weiter. Da sprechen wir dann über die Geschehnisse nach WrestleMania. Besprechen wir Raw, wir besprechen SmackDown und wir besprechen dann natürlich auch unsere Erwartungen für den Superstar-Shake-Up. Mal gucken, was dabei rauskommt. Wir werden nicht ganz so bekloppt bucken, wie wir es schon mal gemacht haben, aber so ein bisschen rumspinnen werden wir trotzdem machen. Plus, wir beantworten natürlich auch eure Fragen. Also auch da dürfte es eine relativ große Ausgabe werden. Ich bin gespannt. Die gibt es dann am Sonntag. Ansonsten alle Leute draußen gerne mal noch bei Steady und bei Patreon vorbeischauen. Wenn euch das hier gefällt, da gibt's noch jede Menge Kram mehr. Da spreche ich dann unter anderem auch mit dem Shaggy, der ja die letzten Tage in New York gewesen ist. Bei der WXW, bei Ring of Honor und ich weiß nicht wo noch alles. Und der wird so ein bisschen, ja, Vor-Ort-Feeling uns rüberbringen. Einmal Big Apple-Luft oder so. Und das gibt's dann auf Patreon und auf Steady. Ich denke, am Mittwoch sollte das dann erscheinen. Und in dem Sinne kann ich mich eigentlich nur noch bedanken bei euch beiden wunderbaren Gesellen, dass ihr hier 2 Stunden zu später Stunde mit mir ausgeharrt habt. Dankeschön dafür.
Gerne, gerne.
Und ja, wir hören uns dann am Sonntag wieder. Da ist dann der David und der Kai sind dann dabei und wir sprechen über die WWE nach WrestleMania. Ne? Macht's gut, bis dahin. Tschüss.
Ciao.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.